Hallo zusammen, bevor es gleich losgeht mit der ersten Folge von Behind Board Games, ein kleiner Disclaimer. Wir hatten leider technische Probleme bei der Aufnahme und deshalb sind unsere Stimmen unterschiedlich laut. Das ist natürlich mega ärgerlich, aber auch wir werden in jeder Folge dazulernen und ehrlich gesagt am tollen Thema, unseren zauberhaften Gästen und dem spannenden Gespräch insgesamt ändert das natürlich rein gar nichts. Deshalb wünsche ich euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß mit der ersten Folge Behind Board Games, dem Podcast von mir, Chris und Christian.
Hä, wieso geht das nicht? Wieso, was ist jetzt los? Du, ich verkaufe meine Sprache durch.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu Folge 1 von Behind Board Games, dem brandneuen Podcast zu ja, allem hinter den Kulissen von Brettspielen. Ja, wir sind heute in Folge 1. Es gibt schon eine Folge 0, wo wir uns kurz vorstellen. Und wir, das bin einmal ich bin der Christian jetzt für diesen Podcast. Und dann bin ich hier aber erstmal gar nicht alleine, denn ich habe erstmal den lieben Chris bei mir. Chris, du bist der Mann, dem schon 6 Sekunden zwischen Intro und der eigentlichen Aufnahme gelangweilt haben. Hallo Chris.
Hallo Christian.
Ja, und wir sind hier aber auch zu zweit, nicht alleine, denn wir haben 2 Gäste und ich bin sehr froh, dass wir einmal die liebe Laia da haben, Laia Gonzalez von Wonderbow Games, ein kleiner, neuer Brettspielverlag aus Hamburg. Die Titel, die schon rausgebracht wurden, da kennt ihr vielleicht Wilde Wesen, kleines Kartenspiel, Erstlingswerk, soweit ich weiß, von dem lieben Sönke, auch von Wonderbow Games. Dann haben wir Seedrachen, Rebel Princess und was, glaube ich, auch schon recht breit in der Branche Anklang gefunden hat, das ist das gute Kelp, das noch gar nicht erschienen ist, eine große Kickstarter-Kampagne. Hallo Laia, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und dann sind wir aber immer noch nicht zu dritt alleine, denn wir haben noch jemanden da und das ist die liebe Silke Christensen. Und wer Silke nicht kennt, die Silke ist, ich würde jetzt mal sagen, Geschäftsführerin, Besitzerin, Chefin des Brettspielcafés Würfel und Zucker in Hamburg und natürlich ein großer Star der Branche, wenn wir ehrlich sind, bekannt von einem eigenen YouTube-Kanal von ungefähr 50% aller Fotos auf den üblichen Messen, wo sie jemand getroffen hat. Und du warst sogar schon mal im Fernsehen, ne? Hallo Silke, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr, in eurer offiziellen ersten Folge mitmachen zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Also wir schmücken uns ja eigentlich im Prinzip hier mit deinen Lorbeeren, weil, seien wir ehrlich, heute hört auf jeden Fall noch niemand rein wegen Chris und mir. Aber wahrscheinlich und hoffentlich wegen der Themen, die wir heute haben. Wir haben heute ein großes Hauptthema und das ist die Gen Con. Die Gen Con ist eine, naja, ich würde es jetzt erstmal als Brettspiel, Rollenspiel, Nerd, was auch immer, Messe, da sagt ihr hoffentlich gleich mehr zu, Messe oder ja, Con in Indianapolis in den USA. Und ihr wart beide dieses Jahr da. Und das soll auch heute unser Hauptthema sein. Was könnt ihr uns berichten? Was habt ihr da Schönes gesehen? Jetzt gar nicht mal unbedingt an Spielen, sondern was können wir vielleicht lernen für Messen, die wir hier in Deutschland haben? Ich möchte gerne mal anfangen, bevor dann der Chris für mich dann auch noch übernimmt, und zwar mit Laia. Laia, ich habe erstmal muss ich dir was beichten. Du bist ein bisschen die Motivation mit für diesen Podcast. Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Ja, es ist so, wir haben uns ja in Friedrichshafen unterhalten und ich hatte vorher schon mir gedacht, dass ich diesen Podcast mal machen möchte. Aber du warst der Anstoß. Ich hoffe, du freust dich darüber.
Oh, das finde ich toll.
Ja, du hast einfach wahnsinnig
was
viel
Energie. Was hast du denn gesagt?
Ach, wir haben einen sehr unterhaltsamen Abend in Friedrichshafen gehabt, wo wir stundenlang über alle möglichen Projekte gequatscht haben und ich habe ein bisschen erzählt, was wir so für unterschiedlichste Sachen in der Vergangenheit gemacht haben. Und da hat der Christian hier in diesem Podcast wohl entdeckt, dass wir Macher sind und vielleicht hat ihn das dazu gebracht, auch mal zu machen.
Genau das. Also da war ich wirklich echt motiviert. Du hast so viel Energie gehabt. Da habe ich mir dann gedacht, okay, ich will seit 2 Jahren diesen Podcast machen. Die anderen Leute kommen einfach nicht aus den Puschen, wie man so schön sagt. Und dann dachte ich mir, einfach machen. Ja. Gut, dann kommen wir zur allerersten Frage, Laia. Ich würde erstmal von dir gerne wissen, ganz vom Verlag her, machst du den Verlag alleine? Wer ist denn vielleicht noch im Verlag, extern wie intern? Was kannst du uns denn da erzählen?
Also ich mache das Ganze nicht alleine, ich mache das zusammen mit Sönke. Er ist auch zufällig auch mein Ehemann und mein Partner in Crime sozusagen. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren auf der Arbeit kennengelernt und festgestellt, dass wir wahnsinnig gut zusammen arbeiten können, neben Privatleben. Und haben dann 2018 entschieden, uns selbstständig zu machen und entsprechend unterschiedlichste Projekte umzusetzen. Damals mit dem Gedanken, so was unser Hintergrund liegt im Marketing und wir werden dann mit dem Marketing halt hoffentlich Geld verdienen können und das ganze Geld geben wir dann aus für Leidenschaftsprojekte. Und eins dieser Leidenschaftsprojekte war das Kartenspiel Wilde Wesen, was wir vor zwei oder mittlerweile drei, ich weiß gar nicht so genau, zwei Jahren rausgebracht haben. Und dazu muss ich sagen, hat uns dann aber diese ganze Zeit, wo wir die Kickstarter für Wilde Wesen gemacht haben und überhaupt, wo wir so in die Branche reingekommen sind, das hat uns so großen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das Ganze mit den Brettspielen soll nicht nur ein Leidenschaftsprojekt werden, sondern tatsächlich quasi unsere Exit-Strategie von der Werbung, so nennen wir das mal. Also nicht, dass man da jetzt, dass wir da große Hoffnungen haben, irgendwie ein Riesenladen zu werden. Ganz im Gegenteil, wir wollen gerne zu zweit bleiben. Aber hoffentlich irgendwann davon leben können. Und das macht uns auf jeden Fall großen Spaß.
Ja, das freut mich sehr. Super spannend. Jetzt hast du schon gesagt, ihr bringt beide einiges mit, auch aus dem Bereich Marketing. Soweit ich weiß, auch aus dem Bereich Grafikdesign. Gibt es Dinge, wo ihr euch extern Hilfe besorgen müsst oder kriegt ihr alles zu zweit hin?
Also wir kriegen glücklicherweise sehr viel zu zweit hin, aber natürlich nicht alles. Sönke ist ja gelernter Designer und macht bei uns entsprechend die ganze Grafik und ist passionierter Developer sozusagen. Also der hat ja quasi Wilde Wesen tatsächlich als eigenes Spiel rausgebracht, aber hat bei Kelp die Entwicklung gemacht und Redaktion. Und ich bringe wahnsinnig viel Projektmanagement-Wissen mit. Und dazu können wir auch noch Fotos machen, Filme schneiden und so weiter und so fort. Das hilft alles gut beim Marketing. Wo wir uns jetzt dazu noch Hilfe holen, ist von erfahrenen Brettspielredakteuren. Die helfen uns, über die Regelbücher zu schauen. Oder wir haben teilweise ganze Projekte abgegeben an einen Redakteur, der uns dann einfach hilft, überhaupt die Regeln aufzusetzen. Das hilft uns. Ja, genau. Auch ein Christian. Genau. Der Christian Hildenbrand, der hat uns, der hat unsere englische Kelp-Regel genommen und die dann schön auseinandergenommen und ins Deutsche übersetzt. Da könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele kleine Nebensätze noch dazugekommen sind, seitdem Christian da drauf geschaut hat, die dafür gesorgt haben, dass am Ende doch 3, 4, 5 Fragen mit einem Nebensatz dann doch erklärt werden. So, also das hat auf jeden Fall wirklich geholfen und genau, das macht uns auch Spaß und das finden wir auch gut. Wo wir auch Unterstützung haben, ist im Vertrieb. Ich persönlich mache das nicht so gerne und ich glaube, man muss für den Vertrieb ja auch, muss auch eine gewisse Leidenschaft haben. Und da hilft uns der liebe Potti, den kennen vielleicht ja manche hier in der Szene auch. Der verkauft unsere Spiele fleißig. Und in anderen Ländern haben wir auch andere Kollegen, die uns im Vertrieb helfen. Also wir holen uns quasi die Expertise von anderen kleinen Unternehmen oder Freelancern und machen aber so viel wir können von den Sachen, die wir gut können, selbst.
Genau. Ja, alles klar. Ja, ich meine, selbst wenn man alles könnte, der Tag hat 24 Stunden, schlafen muss man vielleicht auch noch und essen. Das heißt, selbst wenn ihr alles könntet ihr vermutlich gar nicht alles erledigen. Ja, super spannend. Absolut, ich glaube, das ist schon mal für andere kleine Verlage auch interessant, dass es externe Redakteurinnen und Redakteure gibt, dass man sich da Hilfe holen kann und jetzt gar nicht mal unbedingt selber immer anstellen muss. Mehr zu dir, eurem Verlag, würde ich gerne später noch fragen, beziehungsweise wir natürlich. Mhm. Chris wird gleich auch noch zu Wort kommen. Versprochen, Chris. Hatten wir so ausgemacht, ne? Na gut. So, jetzt möchte ich erstmal die Silke kurz begrüßen. Also begrüßt habe ich dich ja schon, aber ich habe jetzt erstmal eine Frage. Und zwar erstmal, Silke, jetzt seid ihr gerade zusammen im Würfel und Zucker. Du hast die liebe Laia zur Aufnahme zu dir eingeladen. Jetzt möchte ich gerne wissen, ihr kennt euch offenbar schon. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Und hast du denn den Verlag ein bisschen begleitet am Anfang? Was müssen wir uns da vorstellen?
Also ich glaube, das erste Mal kennengelernt haben wir uns schon, als ihr Wilde Wesen gerade fertig hattet. Ich weiß nicht mehr, wo wir. War es auf einer Kreuzfahrt oder war es woanders?
Also wir waren auf jeden Fall ein paar Mal hier und haben mal Hallo gesagt und ja. So, das sowieso. Aber ich glaube, so richtig uns, sag ich mal, intim kennengelernt war es auf jeden Fall auf der Boardgame Cruise.
So intim war es nicht, Leute. Nee. So
aber nein, es war viel Zeit.
So, also ich brauche manchmal ein bisschen länger, um Leute wieder zuzuordnen. Meistens so 2 bis 3 Treffen, bis ich die dann verankert habe. Und ich weiß, also wirklich so geklickert hat es dann halt auf der Kreuzfahrt. Das war, glaube ich, Helsinki. Mhm. Vorletztes Jahr?
Nee, ich glaube dieses Jahr, weil da hatten wir die Kelp-Kampagne schon durch. Ja.
Nee, ich habe euch das erste Mal vor der, also da war...
Ja, ja, davor haben wir uns auch schon immer gesehen. Genau, ja, ja, genau.
Aber das war...
Mit dem Prototypen waren wir auch hier, stimmt, das war davor.
Nee, aber ihr wart auch mit dem Prototypen auf dem Schiff.
Stimmt, das war das Jahr davor. Ja, ja, das war das Jahr davor. Genau, ja.
Zeit ist Schall und Rauch, ja. Wie ihr schon hört. Also wir kennen uns halt schon, ja...
Schon ein Weilchen.
Schon, ja. Schon ein bisschen länger, genau. Ja. Alles und haben auch tatsächlich regelmäßig Kontakt, also teilweise nur so über Messenger und so, aber wir schreiben uns schon regelmäßig auch.
Ja, Silke ist auf jeden Fall für uns auch total wichtig, weil du bist ja unfassbar irgendwie, du kennst dich aus mit allem und kennst alle möglichen Leute und gibt's uns auch immer sehr gute Tipps und sagst uns auch immer, welche Protos vielleicht interessant wären für uns. Also das ist schon echt eine sehr gute Connection, die wir hier in Hamburg haben. Ich meine, die Hamburger müssen sich auch ein bisschen unterstützen hier.
Genau.
Ja, ich glaube, jeder in der Branche, der Silke kennt, der weiß, dass sie nicht nur ein super lieber Mensch ist, sondern natürlich auch mit Verlaub ein wertvoller Kontakt, weil Silke ungefähr jeden kennt und jeder kennt Silke. Ja, super spannend. Jetzt würde ich gerne genau später auf jeden Fall noch mehr Fragen zu euch beiden getrennt stellen, ein paar. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen erstmal zum Hauptthema über. Jetzt habe ich schon gesagt, ihr wart beide auf der Gen Con in Indianapolis. Und ich übergebe das Wort gleich an den lieben Chris, der euch dann die erste Frage dazu stellen wird. Chris, möchtest du auch ein bisschen Redezeit haben?
Also ich sag mal so, ich arbeite mit Silke seit 2 Jahren zusammen. Ich habe wenig Redezeit in allen möglichen Projekten bislang gehabt. Also daher bin ich das gewohnt, Christian, du nimmst da eine schöne Rolle ein, die bin ich gewohnt. Das war so besprochen, dass du die Einleitung machst und ich würde das jetzt so ein bisschen übernehmen. Nochmal zurück zu Gen Con, du hattest gerade schon gesagt, Messe in Indianapolis in den USA, vielleicht mal so zum Vergleich, wer noch nie was davon gehört hat, man kann eigentlich so für den deutschen Besucher oder die deutsche Brettspielszene so sagen, es gibt so 3 große Messen. Einerseits die Spiel, die jetzt gerade quasi vor der Tür steht. Das ist so die größte weltweite Brettspielmesse, hatte letztes Jahr 198.000 Besucher. Dann unsere allerliebste Lieblingsmesse, die BerlinCon. Ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass wir die BerlinCon alle sehr ins Herz geschlossen haben. Die hatte dieses Jahr auch ihren Besucherrekord, aber im Vergleich nur mit 16.000 Besucher über die 3 Tage. Und die Gen Con ist die größte Brettspielmesse Nordamerikas mit letztem Jahr 70.000 Besuchern. Und natürlich jetzt die Frage an euch, vor allem an Laia erstmal. Christian hat gerade schon gesagt, kleiner deutscher Verlag, noch nicht so super viel gemacht, gerade neu in der Branche. Und ihr seid direkt als Aussteller zu Gen Con gefahren. Was waren die Gründe?
Nicht ganz als Aussteller. Also wir waren letztes Jahr auch schon da. Und zwar in der Prototypen-Area von der Gen Con mit Kelp. Weil wir eine Möglichkeit haben wollten, Kelp irgendwie dem amerikanischen Publikum näher zu bringen. In der Proto-Area, da ist es aber ein bisschen anders, als man das vielleicht hier in den Proto-Areas kennt. Man hat nur bestimmte Slots, die man vorher bucht. Und wir hatten 8x2 Stunden gebucht, die sind dann über die 4 Tage verteilt und dann ist man da, hat diese 2 Stunden und bekommt halt Spieler zugeteilt, die holen sich extra Tickets, also die kosten zwar nichts, aber die reservieren sich sozusagen die Slots, die gehen in diesen Prototypenraum, da sind irgendwie 50 Tische oder so und können dann diese Spiele spielen. So. Und das ist für uns eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gewesen, da überhaupt ein paar Leute das Spiel spielen zu lassen. Aber natürlich haben wir versucht, nicht nur Playtests zu machen, sondern auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt ja auch schon eigentlich fertig, wie man sagt. Also wir haben trotzdem hier und da gutes Feedback mitgenommen, vor allem aber auch so für die Grafik und fürs Verständnis und so weiter und für die Texte. Gar nicht jetzt für die Spielmechanik an sich. Aber Wir konnten da zum Beispiel Eric Martin von BGG Cap spielen lassen. Also den habe ich vorher geschrieben, der war interessiert. Dann kam er dann zu einer bestimmten Zeit und hat das gespielt und hat dann darüber geschrieben. Und das hat uns natürlich auch sehr geholfen, vor der Kampagne da gut Aufmerksamkeit zu bekommen. Und nicht nur jetzt Eric Martin, sondern wir haben auch sehr viele amerikanische Content-Creator kennen, an denen wir das auch außerhalb der Playtest-Slots das Spiel zeigen konnten. Und da haben wir uns halt vorher gedacht, dass es wir investieren jetzt das Geld in diese Reisen und diese Tickets, damit wir da einfach das Spiel bewerben können, bevor wir dann im November die Kampagne starten. Und das hat sich, glaube ich, auch ausgezahlt.
Das war letztes Jahr.
Das war letztes Jahr, ja.
Also wenn man die Zahlen sieht, so was Kelp insgesamt eingenommen hat, ich habe gestern nochmal auf Kickstarter mal geguckt und das ist schon beeindruckend. Ich glaube so 1,5 Millionen Euro circa eingesammelt.
1,4, ja, ja.
Mhm. 1,4, ja. Ich gehöre übrigens dazu.
Ach, toll. Dann bekommst du das Spiel. Achtung, nächste Woche.
Nein, echt?
Ja.
Wow. Mhm. Damit hätte ich auch nicht gerechnet.
Mhm, ja, wir haben Gas gegeben.
Dann freue ich mich sehr. Ja, aber dieses Jahr wart ihr dann nicht mehr mit einem Prototypen da, oder wie habt ihr das gemacht?
Doch, auch. Wir waren mit unserem nächsten Prototypen da. Allerdings ist unser nächster Prototyp nicht so weit, wie Kelp letztes Jahr war, sondern diesmal haben wir tatsächlich Playtests machen wollen und wir wollten vor allem auch da Feedback von amerikanischen Spielern haben. Mhm. Wir haben das in Deutschland auch schon einige Runden gespielt, aber das Publikum ist nun mal auch ein bisschen anders und das wollen wir auf jeden Fall einmal abholen. Und dazu haben wir dieses Jahr aber Events angemeldet. Wir wussten letztes Jahr gar nicht, dass es diese Option gibt, aber man kann auf der GenCon, wenn man kein Aussteller ist, trotzdem Events erreichen. Und dann bekommt man auch für bestimmte Uhrzeiten Slots an einem Tisch, wo Leute dann tatsächlich für $2 ein Ticket kaufen und dann Spiele spielen können. Da haben wir halt unsere zwei Titel mitgenommen, die wir dieses Jahr in Amerika rausbringen werden. Das ist Kelp und Nebula. Und so hatten wir am Ende, ich weiß gar nicht genau, wie viele Events es insgesamt waren, aber es waren an die 50 Leute, die dann nach und nach dann alle unsere Spiele dann gespielt haben. Und wir haben natürlich dann aber auch die Zeit genutzt, um andere Verlage zu treffen und zu gucken, was es da für Neuheiten gibt und was wir dann nach Deutschland bringen können und so weiter.
Also quasi eine schöne Mischung, keine Standverantwortung, aber trotzdem irgendwie das Beste aus der ganzen Erfahrung rausgenommen.
Ja, genau. Es ist auch unfassbar schwer, einen Stand zu bekommen auf der GenCon. Also der Platz ist auch begrenzt, die Halle ist ja auch voll. Also dieses Jahr gab es ja wohl, wurde gemunkelt, dass man nächstes Jahr die Ausstellerhalle irgendwie woanders hin verlegen soll, angeblich ins Stadion. Aber du, das ist nur Hörensagen, was ich gerade sage. Ich weiß aber, dass man sich halt entsprechend irgendwie lange für einen Stand bewerben muss und wenn man den hat, dann hat man den auch und dann behält man den auch und eigentlich gibt man dann diese Standfläche auch nicht ab und ich weiß nicht, ob wir schon in der Lage sind zu sagen, wir wollen da jedes Jahr quasi auftreten, weil so viele Titel werden wir ja nicht haben in Amerika. Wir arbeiten mehr darauf hin, dass unser Vertrieb uns dann Partnerschaften organisiert, entweder mit einem Händlerstand oder mit einem anderen Verlag und wir uns einfach andocken können in der Zukunft. Ohne einen eigenen zu haben.
Dazu müsste man vielleicht noch mal kurz ein bisschen zurückspulen und erzählen, dass die GenCon doch ganz anders aufgebaut ist, als das, was man hier vielleicht in Deutschland kennt. Mhm. Dass da viele Dinge ganz, ganz anders laufen und dass deswegen diese Problematik ist, dass man diesen Stand nicht so einfach bekommen kann und das alles so begrenzt ist. Weil das ist in so einem Convention Center und das Ganze ist deutlich kleiner insgesamt und es gibt auch sehr viel mehr Einzelräume. Also, dass du halt nicht nur riesige Hallen hast, sondern unfassbar viele Neben- und Einzelräume. Und dass in den größeren Hallen auch gar nicht so viel Aussteller sind, sondern auch unfassbar viel Spielfläche und anderes Gedöns. Mhm. Also ich glaube schon, wenn die Spielfläche noch wieder mit mehr aus dieser Halle rausnehmen würden und woanders hin verlegen könnten, dann könnten sie auch die Ausstellerhalle deutlich. Mhm. Also ich glaube, ich würde es so machen, aber was weiß ich schon.
Da möchte ich doch mal kurz gleich nachhaken, Silke, wenn du das so kurz erzählt hast, wo ich dich noch hab. Wie sieht das denn aus für dich, diese Aufteilung auf der GenCon? Ist das was, was du dir auch für Deutschland vorstellen könntest? Du hast mir ein bisschen berichtet, scheinbar ist alles sehr verwinkelt, in sehr, sehr viele verschiedene Räume untergebracht. Kannst du dir das für Deutschland vorstellen?
Also es gibt ja durchaus Mini-Conventions in Deutschland, die das so handhaben. Die sind dann meistens in Schulen. Da ist es halt so, da hast du halt eine Aula mit einer großen Fläche und ganz viele kleine Räume. Und in Indianapolis, in dem Convention Center, ist es genauso. Du hast halt eine Riesenfläche, die übrigens auch fälschlicherweise mit Halle A, B, C, D, E, aber es ist alles in einer. Das ist
ein Raum, ne? Also nur Sektion A, Sektion B, so ungefähr.
Genau, aber die beschreiben das wie Halle A, B, C, D, E. Deswegen denkst du, du hast da mehrere Hallen, aber es ist nur eine. Und drumherum in dem Convention Center sind halt Räume, teilweise auch wirklich sehr, sehr große Räume. Also da kannst du dir schon vorstellen, dass so drei Klassenzimmer in einen Raum passen. Also insofern, ja, natürlich kann ich mir das für Deutschland vorstellen. Ich weiß nicht, was wir hier für Convention Center in Deutschland so haben. Wir haben ja gerade in BerlinCon eins getestet. Da wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass so viele kleinere Räume davon abgehen, die man dann irgendwie nutzen könnte. Aber ja, das hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Ja. Das ist ja auch eine gewachsene Geschichte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass was die GenCon in Amerika macht, funktioniert so für Europa oder umgekehrt. Das, was die Europäer machen, würde so in Amerika funktionieren. USA funktionieren. Ich glaube, das sind alles so gewachsene Prozesse und da würde ich nicht das eine von A nach B kopieren wollen, auf keinen Fall.
Aber das heißt, Maya, ich habe da noch eine kurze Frage. Du hast schon gesagt, dass was jetzt eure Spiele angeht, ihr vielleicht ein bisschen anders ansprechen müsst in den USA, beziehungsweise du hast ja gesagt, dass ihr eure Spiele da nochmal extra vorstellt, weil der Markt vielleicht ein bisschen anders funktioniert, die Spielerinnen und Spieler. Würdest du das auch für die Convention so sehen? Würdest du wirklich sagen, dass es da große Unterschiede in allem gibt, dass man die Märkte wirklich vielleicht Europa und USA sehr getrennt sehen muss? Nicht nur für die Spiele, sondern auch vielleicht für so eine Convention?
Von den Spielern her, meinst du? Also von Leuten, die da besuchen? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wie Silke sagt, das ist irgendwie da zusammengewachsen. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen GenCon und zum Beispiel der Spiel ist, die GenCon ist eine Convention, wo du hingehen kannst und du musst nicht mal viel Geld ausgeben, du musst nicht viel kaufen und du kannst trotzdem wahnsinnig viel erleben, weil da ganz viele Events sind und du kannst irgendwie ins Stadion, in den Nebenräumen, du kannst D&D spielen, du kannst irgendwie dir Comedy-Shows auf einer kleinen Bühne angucken und sonst was. Und musst nicht mal Spiele kaufen, wenn du nicht willst. Und die Spiel ist ja darauf ausgelegt, irgendwie Neuheiten an den Mann zu bringen, was für uns Aussteller natürlich total gut ist. Ich würde gar nicht sagen, dass das eine, also ich glaube, beides würde überall funktionieren, gerade wenn man mit Leuten in Amerika spricht, die sind ja alle total scharf auf die Spiel, so Big Dream, aber ja, ist nicht unbedingt die schönste Stadt Deutschlands, aber hat auch ihren Charme. Ich glaube, das müsste auch anwachsen. Ich weiß auch nicht, man kann nicht pauschal sagen, dass irgendwie die Spieler in Amerika anders sind als die in Deutschland, aber es ist auf jeden Fall interessant, Playtests auch da durchzuführen und auch hier durchzuführen und die Stimmung am Tisch ist schon teilweise anders. Also auch gerade, wenn Leute sich nicht kennen und wie miteinander interagiert wird, auch je nachdem, wen du da triffst, ne? Aber am Ende des Tages, egal ob du in Amerika oder Deutschland bist, wenn du Leute auf so einem Event triffst, die freiwillig Prototypen testen, dann sind die eigentlich im Kern relativ ähnliche Menschen, muss man sagen. Also weil sie freiwillig Prototypen testen von Brettspielen. Also das ist quasi schon eine Sorte Mensch, die das gerne macht.
Ja.
Nochmal zurück, oder besser gesagt zu Silke. Wir haben ja jetzt von Laia, klar, als Verlag hat man gewisse Gründe, auf eine Convention zu fahren, da vielleicht neue Märkte zu erschließen. Du bist meine Chefin, du bist Brettspielcafé-Besitzerin. Wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, dass du jahrelang den Traum hattest, endlich mal zur GenCon zu fahren, auch so ein bisschen das Gefühl hattest, dass du es unbedingt mal machen musst. Was war der ausschlaggebende Punkt? Also warum hattest du das Gefühl, dass du die GenCon mal erlebt haben musst?
Ja, also Achtung, jetzt kommt mein Kernsatz. Für mich ist GenCon wie Wacken gewesen. Man hat immer was darüber gehört und es war halt schon so, ja, das klingt interessant, das möchte ich mal erleben, da möchte ich mal hin. Und es gibt so Sachen, die kann ich mir ganz gut vorstellen und manche weniger. Und Wacken musste ich irgendwann mal erleben, um zu verstehen, was das ist. Und genauso musste ich die GenCon mal live erleben, um zu verstehen, was das ist. Ich muss den Rest meines Lebens, glaube ich, nicht zwingend ein zweites Mal nach Wacken, wobei das so inzwischen, so nach 12 Jahren, denke ich so, könnte ja mal wieder so, ne? Mal gucken. Hat sich ja schon einiges getan. Und genauso geht mir das mit der GenCon. Also ich habe überhaupt gar nicht das Bedürfnis, jetzt jedes Jahr zur GenCon zu fahren. Ganz im Gegenteil. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich als Mensch in der, also die GenCon zu erleben, das war für mich schon krass, Perlen vor die Säue auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt nicht so den riesen Nutzen draus gezogen, dort zu sein, aber ich kann einen Haken drauf machen auf meiner Löffelliste.
Wie ist hast du das gerade so gesagt, dass es Perlen vor die Säue ist? Jetzt muss ich aber nachfragen, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Warum denkst du, dass du, ich meine, du warst ja hauptsächlich privat da, oder? Ich meine, die Messe ist ja, das ist eine Convention, die ist ja für die Spieler. Also ist es dann nicht, warum ist es dann Perlen vor die Säue?
Ja, weil ich meine Geschäftsfrau nicht aus meinem Privatkopf rausgekriegt habe und mich genauso verhalten habe, wie ich es auch getan hätte, wenn ich nicht eigentlich privat vor Ort gewesen wäre. Das heißt, ich habe mir sehr, sehr wenig gegönnt und tatsächlich sehr, sehr viel abgearbeitet. Und dafür ist die GenCon, also dazu muss ich persönlich nicht nach Amerika fahren. Das kann ich auf der Essen-Spiel ganz genauso exakt machen. Ich habe diese ganzen Extra-Angebote, die Laia eben erwähnt hatte, mit Comedy-Shows und irgendwelche also es gibt da eine Million Veranstaltungen gefühlt nebendran und ich habe nichts davon genutzt und dafür muss man nicht auf die GenCon fahren. Man sollte sich schon auf das Gesamtpaket einer Convention einlassen, wenn man sich das gönnt und darüber fährt und nicht einfach nur, so wie ich es gemacht habe, ausschließlich die Ausstellerhalle angucken und die neuen Spieler angucken. Das war idiotisch, aber ich konnte es auch nicht anders handhaben.
Wo du das gerade sagst, von wegen das Gesamtpaket muss stimmen. Also ich habe keinerlei Vorstellung, vielleicht auch schlecht vorbereitet, aber ich habe wirklich keinerlei Vorstellung, was so das Gesamtpaket vom finanziellen Aspekt her ist, wenn man halt die alle Tage auf der GenCon sein will, im Vergleich jetzt vielleicht zu Spiel, wo wir, glaube ich, mittlerweile, ich schaue gerade nach den offiziellen Ticketpreisen, ich glaube, wir liegen bei so 20, 25 Euro pro Tag, ja, 23 Euro pro Tag, ist die GenCon deutlich teurer, ist sie in der gleichen Range?
Also, du kannst auf die GenCon gehen und dir so einen Viertagespass kaufen, aber den Viertagespass, den brauchst du eigentlich nur für die Ausstellerhalle. Mhm. Du kannst ohne den Viertagespass nur die einzelnen Events buchen und dann kannst du einfach da reingehen und in die Räume und hast dir nur die Events gebucht. Und das kann ja von bis gehen. Also du kannst jede Menge 2-Dollar-Events machen, weil das Verlage sind, die dir irgendwie ein How-to-Play zeigen wollen. Oder das sind manche, die kosten dann 20 Dollar, weil das irgendwie längere Turniere sind oder was weiß ich. Also es ist, grundsätzlich ist Indianapolis schon sehr teuer, muss man sagen. Also auch da irgendwo was zu essen oder so, das ist schon sehr, sehr teuer. Aber es ist zumindest, also ich persönlich oder Sönke und ich, wir sagen, wir würden eigentlich wahnsinnig gerne da hingehen und privat hingehen, weil wir waren dieses Jahr, also letztes Jahr waren wir so Neulinge und haben einfach nur Kelp gepusht die ganze Zeit und waren total begeistert von allem. Und dieses Jahr hatten wir fast ununterbrochen Termine. Neben unseren eigenen Events, wo wir Verlag XY getroffen haben. Und wir hätten gerne da einfach auch Freizeit gehabt, um eben genau das zu machen, was du auch vermisst hast. Also das tatsächlich alles mal zu genießen, weil da wird wahnsinnig viel geboten.
Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich dafür nochmal rüberfliegen würde. Also was du schon gesagt hast, Indianapolis ist teuer, klar. Die GenCon ist die größte Messe-Convention in den Vereinigten Staaten. Sprich, da kommt internationales Publikum. Also ich würde sagen, die meisten Nordamerikaner, die Interesse an Brettspielen haben, versuchen auch auf die GenCon zu fahren. Dementsprechend ist natürlich auch jede Unterkunft einfach teuer. Ich hatte eine interessante Unterkunft, eher so eine Airbnb-Geschichte, 5 Meilen entfernt, was wirklich gut war, und habe pro Nacht, glaube ich, nur $200 gezahlt.
Oh, wow.
Und das ist halt schon, das sind schon Preise da auch. Mhm. Und das ist in Indianapolis. Aber du musst halt sonst wo wohnen, um damit es günstiger ist. Aber da muss ich sagen, das ist genau das Gleiche. Wenn du nach Essen fährst, hast du genau das gleiche Problem. Auch da sind sämtliche Unterkünfte an die größte Spielmesse der Welt angepasst. Wenn du zum Wave-Gothic-Treffen, dem größten weltweit in Leipzig, fährst, sind das auch genau die Preise. Also du kannst zu anderen Zeiten sehr wohl nach Indianapolis, nach Essen und nach Leipzig fahren. Aber zu den Zeiten, wo diese Super-Events da stattfinden, weiß natürlich jeder, dass die Preise können. Dementsprechend ist einfach alles teuer. Alles. Mhm. Alles.
Ja.
Ja.
Ist so.
Ja, alles klar. Also super spannend auf jeden Fall. Das heißt, Laia, heißt das, du hättest gerne privat wirklich mehr da verbracht? War es für dich auch so, dass dein Kopf komplett auf Wonderbow, auf Kelb, Nebula eingestellt war und dann findest du es auch schade, dass du eben diese Sachen nicht nutzen konntest? Wie ich habe gehört, es gibt Karthaller, wo alle irgendwelche Karten, die sie vielleicht noch übrig haben, irgendwo vorne in der Lobby, da könnt ihr mich gerne aufklären, ihr wart ja da, aufbauen und dann wird das irgendwie nachher zerstört.
Ja, das habe ich mir angeguckt, das haben wir uns letztes Jahr auch angeguckt. Letztes Jahr haben wir es sogar geschafft, uns da mal 20 Minuten dahin zu setzen auf dem Boden und irgendwelche Karten, die da auf dem Boden rumlagen, selber quasi aufzubauen, weil das war dann auch eine gute Möglichkeit, einfach mal kurz zu sitzen und zu chillen. So. Ja, und am Samstagabend ist das, da wird, das war dieses Jahr aber deutlich aufregender als letztes Jahr, da wird quasi, der werden alle Türme, die da gebaut worden sind, mit Kleingeld quasi zerstört und das ganze Kleingeld wird entsprechend gespendet. Und dieses Jahr hat da ein Herr unfassbar viel Laune gemacht. Das war ja quasi der Jahrestag von D&D und dann wurde das quasi zu einem Anlass genommen, dass die Hälfte des Publikums, die eine Hälfte waren quasi die Dungeons und die anderen waren die Dragons und dann hat der Moderator da alle aufgeheizt und Dungeons gegen Dragons und dann haben sie alle geschrien und wer bietet mehr, so ungefähr. Der hat immer gesagt, hier, aber ihr könnt noch ein paar Dollar runterwerfen und ein paar Münzen und dann flog das Geld von der Decke runter und so, das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Und wenn der Countdown losgeht, dann schreien alle wie verrückt und schmeißen ihr Kleingeld rein und ja, dann ist das Ding auf jeden Fall zerstört nach ein paar Minuten. Ja. Das ist weg, aber sehr lustig ist es auf jeden Fall.
Also den Aufbau habe ich auch gesehen, das wird ja die ganzen Tage über, kannst du einfach dahin gehen und diese Türme aufbauen. Und das ist einfach eine freie Fläche. Du musst da nicht irgendwo drüber klettern oder sonst irgendwas. Du gehst einfach dahin, setzt dich dahin und baust an diesen Türmen, die alle nur auf Karten bestehen. Und manche davon sind auf jeden Fall über 2 Meter hoch. Das ist schon beeindruckend. Manche sind halt relativ klein. Und egal, wann du an diesem Bereich vorbeikommst, irgendjemand, meistens mehrere, sitzen da und bauen Kartentürme. Und man muss sich das vorstellen, es sind dann zum Schluss, sind es glaube ich so, ich würde sagen 15 bis 20 Quadratmeter voll mit Kartentürmen.
Alte Magic-Karten.
Ja, alles Mögliche ist da, glaube ich, verbaut. Also sämtliche Spiele, die man sich so vorstellen kann. Und du baust das eben in die Höhe. Du kannst ja die Karten auch knicken und so. Die Karten sind wirklich über. Und das Faszinierendste daran finde ich, dass tagelang 2 Meter Höhe Kartentürme da stehen
bleiben, ne?
Obwohl andere Menschen dazwischen drin rumlaufen und durchaus noch andere Kartentürme da bauen. Ja. Also das war so, wo ich gedacht habe, krass.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also, dass die wirklich so vorsichtig sind und auch wirklich sagen, nee, das hat jemand anderes aufgebaut, das bleibt da so stehen. Das fand ich absolut faszinierend.
Ja, ist es auch. Ich finde auch grundsätzlich ist die Stimmung da in den Räumen und in den Hallen unfassbar schön. Also da ist kein Gehetze, da wird nicht so laut geschrien. Du hast überall Teppichboden. Das ist für mich irgendwie das Highlight, weil dann ist es nicht so laut wie jetzt auf der Spiel, wo es den ganzen Tag halt wie blöd. Also das ist eine total angenehme Atmosphäre. Super viele Leute in den Ecken zwischendurch, essen irgendwas, entspannen mal kurz, holen ihr Spiel raus, spielen auf dem Boden, was auch immer das ist. Das ist halt von der Fläche her, es ist ein bisschen weitläufiger vielleicht, also nicht im Vergleich zu den 8 Hallen in Essen, die quasi das ganze Gelände hat, aber grundsätzlich verläuft sich das halt schon relativ. Am allergeilsten ist natürlich das Footballstadion. Das ist für uns der Ort gewesen, wo wir dieses Jahr hingegangen sind, um Mittag zu essen, weil es da einfach am ruhigsten war. Wir haben dann bei den Foodtrucks uns was zu essen geholt und sind dann ins Stadion. Da gibt es auch genug Sitzplätze, weil das sind ja alle Sitzplätze sind quasi frei. Und dann schaut man runter auf die Fläche, wo sonst Football gespielt wird. Da stehen halt 1000 Tische und Leute zocken. So. Und wir haben dann da unsere kleine Mittagspause abgehalten.
Auch da muss man sich das so vorstellen, dieses Fußballstadion oder Footballstadion ist es ja, ist direkt neben dem Convention-Zentrum und man kann durch einen unterirdischen Tunnel vom Footballstadion zur Convention laufen. Man läuft, also wenn man jetzt bei der Ausstellerhalle losgeht und ins Footballstadion will und nicht unterwegs anhält, würde ich sagen, läuft man so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Also ja. Das ist so die Entfernung. Und das Footballstadion ist ein richtiges Footballstadion, aber die haben da die haben da auch wirklich eine Decke drin, sodass die dieses Stadion
klimatisiertes
Footballstadion. Alter Leute, ein klimatisiertes Footballstadion. Das
kann also, die Amis.
Gut, ich möchte über diese Klimageschichte da nicht diskutieren, aber ja. Wow. Ja, also ja. Das war wirklich absurd. Und die machen vor den Türen auch überall Werbung. Ihr könnt im Footballstadion spielen, ihr könnt Spiele damit hinnehmen und dort sind auch ganz viele Spiele vor Ort.
Da ist eine Ausleihe.
Eine Ausleihe und ihr könnt dort spielen und ihr könnt, das ist klimatisiert, die machen Werbung, damit es klimatisiert ist. Und zwischen der Hauptconvention Center Halle und dem Footballstadion, wenn man nicht unter dem Tunnel durchgeht, sondern oben wo durchgeht, dann kommt man auf die Food Truck Area, die auch nicht so klein ist.
Nee.
Und da sind sowohl Food Trucks als auch Food Zelte und man kann da alles an schlimmen Fast-Food-Essen bekommen, was du dir nur in deinem Kopf vorstellen kannst.
Ja, das sind eigentlich 30, 40 Food Trucks oder so. Ja. Aber nicht nur ist das Stadion und die Aussteller, also das Convention Center miteinander verbunden, sondern 3, 4 große Hotels sind auch daran angeschlossen. Ja. Also wenn du rechtzeitig buchst und dir ein überteuertes Hotelzimmer da holst, dann kannst du
$600 die Nacht, glaube ich.
Ja, dann kannst du es schaffen, 4 Tage lang gar keinen Sauerstoff, also nicht an der frischen Luft zu sein, weil du einfach vom Hotel durch die Tunnel klimatisiert in das Convention Center gehst, durch den Tunnel zum Stadion und hin und zurück und so weiter. Und du musst gar nicht raus. Also ich glaube, das finden viele Amis auch ganz toll. Ich finde es auch, die sind gewöhnungsbedürftig, aber auch irgendwie lustig, wenn man da durch diese Tunnel die ganze Zeit geht.
Ja, also ich muss noch mal ein bisschen zurückspulen mit, es ist alles viel leiser und es ist nicht nervig. Die Leute sind überall so viel gechillter und sehr viel rücksichtsvoller. Es gibt auch auf der Gen Con Schlangen, weil Spiele zu bestimmten Zeiten ausgegeben werden. Aber das Ganze ist so viel weniger stressig. Die Amis, die stellen sich halt an irgendeine Schlange ein und dann stehen die da halt eine Stunde und dann ist das so.
Dann ist okay. Ja, und alle sind sehr freundlich. Also das ist die amerikanische Freundlichkeit. Ja.
Da doch mal bitte kurz einhaken. Ich habe da eine Frage, weil ihr mehrfach eben amerikanisch gesagt habt und da frage ich mich, gibt es vielleicht etwas Unterschiede in der Mentalität von Amerikanern und vielleicht von Europäern? Also sind solche Dinge erstmal die Stimmung, klar, da würde ich schon mal sagen, die ist vermutlich nicht kopierbar, einfach weil natürlich auch vielleicht kulturell andere Menschen da sind. Und das Zweite ist, sind solche Events, die ihr ja jetzt geschildert habt, also klar, wir haben leider kein Footballstadion, das angebunden ist, also Punkt, wir haben kein Footballstadion, aber nichts, was angebunden wäre. Also wir können natürlich das nicht 1:1 kopieren. Wir haben auch nicht das Convention Center in der Größe, aber diesen Event-Charakter. Also könnte man sagen, man könnte vielleicht auf die BerlinCon oder nach Essen irgendwas von diesem Event-Charakter noch bringen? Oder wäre das vielleicht auch gar nichts für die hiesige Mentalität? Was ist denn euer Gedanke dazu?
Ich glaube, die BerlinCon nimmt sich die GenCon als Vorbild und da sind die auf einem guten Weg. Also ich glaube, 1:1 werden sie es nicht kopieren können. Ich glaube auch einfach, weil man solche Gebäude mit so vielen Möglichkeiten wahrscheinlich sehr, sehr schwer finden wird. Aber die sind da auf einem guten Weg. Dieses Jahr war das auch ganz schön, dass da tatsächlich das Hotel angeschlossen war. Und ich finde, wenn viele Leute da in dem Hotel übernachten und direkt einfach nur rüberwandern zur Halle, dann laufen sie halt schon nicht mit Taschen und Jacken und so weiter rum und sind auch weniger gestresst, weil sie einfach weniger schleppen an sich. Also das fand ich schon sehr, sehr entspannt dieses Jahr. Ich glaube, die Spiel ist einfach anders vom Grundsatz her. Also, ja. Und die muss sich auch nicht dahin entwickeln. Die Leute gehen zur Spiel, weil sie den neuen hotten Shit haben wollen.
Ja, so. Du hast ja auch die Anzahl der Aussteller, die du auf das Spiel findest, kriegst du in keinem Convention Center, ist einfach ausgeschlossen.
Ja, ja.
Vor allen Dingen mit diesen Möglichkeiten des Spielens, also es wird ja immer wieder von Leuten gesagt, das ist so traurig, dass man auf der Spiel in Essen nicht noch Orte haben kann, wo man mehr spielen kann. Also die müssten halt wirklich komplette und zwar, ich weiß nicht, wie viele Hallen, ja, aber die müssen ja x Hallen.
Ja, ja.
Also selbst wenn du jetzt eine Halle nimmst, dann kriegst du wie viel Prozent von dem Publikum da unter. Dann können zwar ein paar spielen, dann ist aber wieder so, dass die Leute sich beschweren, dass sie keinen Tisch gekriegt haben, über Tage nicht. Ich weiß nicht, ob denen damit geholfen ist. Also wirklich nicht.
Also ich kenne Leute, die zur Spiel gehen und die sind in irgendwelchen Hotels in Essen irgendwo im Center, also im Zentrum untergebracht, wo die sagen, ganz viele spielen abends in den Hotellobbys und so weiter und Leute finden sich an sich dann schon zusammen. Ja. Also es ist einfach eine andere Art von Veranstaltung und es ist auch okay so.
Genau. Also. Grundsätzlich nochmal zur Mentalität. Ja, ich finde, dass die, also ich war vorher, war ich eine Woche lang in Toronto, das ist in Kanada, wer es nicht weiß, und bin dann halt nach Indianapolis. Da kann man theoretisch, kann man von Toronto nach Indianapolis mit dem Auto fahren, ich glaube so, ich sage so 4 Stunden oder so, also echt keine Entfernung. Vielleicht auch 6. Also dicht dran. Aber das eine ist Kanada und das andere ist USA und das fand ich schon krass, den Unterschied. Also das, ich finde, die Kanadier sind näher dran an einem europäischen Mentalität und die US-Amerikaner, ich finde die wirklich ganz anders und manches hat mich auch so ein bisschen verstört. Also
ja, ich meine, man kennt doch die amerikanische, also was man sagt, ne, diese Überfreundlichkeit und ist das jetzt alles so ernst gemeint oder ist das echt oder nicht oder dieses, oh, how are you doing?
Ja,
thank you, bla bla.
Aber, ich war vollkommen überfordert. Ja. Also von jedem gefragt zu werden, wie es mir geht, also von einfach fucking jedem, den du da begegnest, das war für meinen, ich bin im Herzen sehr norddeutsch, auch wenn ich nicht ursprünglich hierher komme, also moin reicht halt wirklich. Wie geht es dir? Ist einfach ein Gespräch, das ich nicht führen möchte.
Ja.
Und schon gar nicht mit jedem.
Aber dann sagst du, good, how are you? Und dann hört das Gespräch auch meistens schon auf.
So. Ja, aber wie furchtbar ist das bitte? Also wenn du das 3 Millionen Mal am Tag, also die sagen das ja nicht nur mir, die sagen das jedem Menschen, den sie sehen.
Ich persönlich finde das total angenehm, weil man kann ja einfach höflich sein, ne? Auch zu den Menschen, die man nicht kennt.
Ja, nee.
Doch, finde ich schon. Aber ich finde, wenn du dann diese quasi dieses gelernte Freundlichsein hast mit, du bist eh ein Spieler oder eine Spielerin so und bist eh entsprechend ein aufgeschlossener Mensch und eher so von der gechillten Sorte, die gerne stundenlang am Tisch sitzen und auf Bretter starren, so, dann ist das schon echt eine gute Kombi.
Ja.
So,
also ich muss auch sagen, dass die Gespräche, die ich vor Ort geführt habe, die waren schon geil. Also man ist relativ schnell mit jedem, den du wolltest, also du kannst einfach irgendjemanden ansprechen und du kannst ein Gespräch führen.
Ja.
Das ist halt, ach, auch ziemlich krass, wenn du das möchtest. Ich hatte sehr, sehr coole Gespräche, viele auf jeden Fall, ja.
Ja, das klingt für mich ja danach, als hätte dir, also bevor ich jetzt wieder an Chris übergebe, der sich schon mal seine, also der kann versuchen, ein bisschen unserem Skript zu folgen. Das heißt, Chris überlegt jetzt schon mal eine Frage. Aber das klingt für mich danach, als hatte dir auf jeden Fall eine gute und erstmal spannende Zeit. Ja, ich würde halt wirklich sagen, das ist vielleicht auch nicht für jeden was, dann mit jedem Gespräch beginnen zu können und so. Das ist, glaube ich, wirklich einfach ein bisschen eine andere Mentalität. Aber wer da Bock drauf hat, ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen neugierig geworden. Chris, hast du dir in der Zwischenzeit überlegt, wie du weitermachst mit unserem Skript? Hast du eine neue Frage für unsere beiden Gäste?
Total, Tausende. Ich wollte nochmal zu dem, was gerade Silke gesagt hat, nämlich, dass du in Toronto warst. Wir haben uns ja auch wieder Insider-Informationen, die man so hat, wenn man mit der Chefin zusammen nach Berlin fährt. Du hattest ja erzählt, dass du geplant hattest, das auch so ein bisschen zu zelebrieren, dass du ein bisschen länger da bist und eventuell auch dein großes Vorbild aus Kanada dir anschaust. Nämlich, du hast mir mal erzählt, dass der Grund für das Würfel und Zucker eigentlich ist, dass du das Brettspiel-Café-Konzept aus Kanada so toll findest. Und du hattest mir auch schon so kurz angedeutet, dass du dir das mal angeschaut hast, aber so richtig gesagt, wie du es fandest und wie so das Konzept ist. Es würde mich einfach interessieren, weil es ja auch irgendwie dazugehört. Und ich glaube, wir haben jetzt genug über Indianapolis und die Abkehr von Frischluft gehört.
ja, also ich muss sagen, dass ich erst 2013 über die kanadischen Spielecafés insgesamt gestolpert bin, online. Und das Snakes and Lattes gibt es seit 2010. Die wiederum haben ihre Idee auf einer Weltreise bekommen, als sie einige Wochen in Berlin waren und regelmäßig in die Spielwiese gegangen sind, die es offensichtlich schon deutlich länger gibt als 2010. Ich weiß gar nicht, 25 Jahre jetzt oder so, und wollten das Konzept nach Kanada bringen mit dem Spielen und hatten ursprünglich, also die wollten halt auch sehr, sehr viel erreichen und das Grundkonzept von denen fand ich faszinierend. Ich habe mir ganz am Anfang sehr viele Videos von denen angeguckt. How to Board Game Café hatten die da auch als Video mit ganz vielen Hintergrundinfos und da fand ich ziemlich viele Sachen ziemlich geil. Ich habe lange nicht mehr so richtig was von denen gehört. Also ich glaube, online sind die gar nicht so extrem. Die sagen halt immer mal wieder so, ja, wir haben jetzt einen Pubquiz-Abend, wir haben jetzt einen Karaoke-Abend. Das fand ich schon befremdlich. Solche Dinge halt. Und deswegen dachte ich so, ich gehe einfach mal hin und guck's mir an. Und ich war in Toronto am Samstagmittag um 12 Uhr. Und da war Deutschland schon 6 Stunden voraus. Das heißt, in Deutschland war es schon 18 Uhr und ich kann online gucken, wie bei uns im Würfel und Zucker die Auslastung ist. Und saß halt um 12 Uhr in einem von 3 Snakes and Lattes in Toronto und war mit noch einer anderen Gästin da, die auch alleine dort war, um was zu essen und nicht zu spielen. Und wusste, dass bei uns am gleichen Tag um 12 Uhr halt der Laden schon, da waren irgendwie 40 Leute da. Wo ich so dachte, so, okay, krass. Und dann habe ich die Leute halt angesprochen und meinte so, ja, ist es hier immer so leer? Und dann haben sie erzählt so, ja, es wäre ja gerade so warm. Und da habe ich geguckt, nee, Hamburg, gleiche Wärme. Und vor allen Dingen das Snacks and Lattes ist klimatisiert. Natürlich, das ist ja alles klimatisiert. Bei uns im Würfel und Zucker, wer im Sommer schon mal da gewesen ist, weiß, es ist die Hölle. Also so weit entfernt von klimatisiert, wie man nur sein kann. Und trotzdem war es halt bei uns voll und bei denen war es halt total leer. Und ich so, okay, krass. Na gut, dann habe ich halt gesagt, so ja, ich habe auch ein Spielecafé in Deutschland und kann ich mich ein bisschen umgucken. Da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe deren Spielesammlung mir so angeguckt, also mal abgesehen davon, dass die nur, das klingt jetzt ein bisschen piefig, aber die haben nur 1000 Titel vor Ort, wo ich so denke, so ja, man kann auch mit 1000 Titeln super guten Spielecafé führen, gar keine Frage, wir haben halt mehr, aber wir haben halt das Glück, dass der Platz groß ist, die hätten auch durchaus Platz für mehr gehabt, haben sich aber entschieden, nur 1000 Titel zu nehmen. Wenn du dann aber mal hingehst und dir die Titel anguckst, und da war so, wo ich gedacht habe, so was zur Hölle ist hier los? Da ist ganz, ganz wenig wirklich so im Kenner- oder Kenner-Plus-Experten-Spielbereich gewesen. Es war ganz viel so extrem niedrigschwellige Dinge, uralte Sachen, so Partykram. Und die Teile, die ich dann in die Hand genommen habe aus dieser Sammlung, da habe ich teilweise gesagt, so wollt ihr mich verarschen. Also das ist Restmüll. Das will ich nicht mehr in die Hand nehmen, um das zu spielen. Ich war vollkommen entsetzt. Und dann habe ich mit dem einen Game-Guru so ein bisschen gesprochen und er meinte, habe halt auch so gefragt, so ja, wie ist denn das, wenn hier Leute kommen und erklärt ihr denn dann Spiele? Und er meinte so, ja, ich wünschte, das wäre mehr, aber eigentlich ist das gar nicht so viel. Und also selbst wenn das anbieten, die wollen das gar nicht so. Ich war total überrascht, wie das da ist. Bin dann auch ein bisschen geblieben, noch ein bisschen länger, habe was gegessen. Das Essen war mega lecker, die Getränke waren mega lecker. Die Location ist total super, also kann man gar nichts gegen sagen. Und dann sind halt Leute reingekommen und die haben sich dann halt einfach an den Tisch gesetzt. Und die eine Gruppe hat dann halt Spiel des Lebens gespielt. Die nächste Gruppe hat dann Cards Against Humanity gespielt. Die nächsten 2er Personen haben irgendwie so ein bescheuertes Quizspiel, wo ich sage, das ist nicht balanced, aber egal. Und habe ich gedacht, ja gut, mal gucken, vielleicht ist es der Location geschuldet und ich gehe einfach mal ins andere. Und dann bin ich ins nächste Snakes and Lattes in Toronto, was auch eine super coole Location, also das, wo ich zuerst war, war das ursprüngliche, das ist ein bisschen kleiner, dann war ich in dem nächsten, das ist ein bisschen größer. Und ja, gleiches Ding. Also wirklich richtig krass. Ich habe dann mit einem von den Game-Gurus, habe ich dann ein bisschen länger geredet. Und wir hatten dann halt auch über Spiele gesprochen, was er so mag, was ich so mag. Da sind von seiner Seite dann durchaus Sätze gefallen wie Concordia. Aber es ist dann auch so gewesen, die haben Räuber der Nordsee als einziges Garfield-Games überhaupt gehabt. Und dann habe ich halt angefangen, über die Serien zu referieren. Der wusste noch nicht mal, dass es eine Serie ist. Der wusste nicht, dass Räuber der Nordsee Teil einer Serie ist. Der wusste nicht, dass es mehrere Serien gibt, dass die irgendwie die blaue, die rote, die gelbe Serie, das wusste der alles nicht. Und ich so, ja, okay, cool. Naja, und dann dachte ich so, ja, gut. Und auch da, es war deutlich voller. Ich war am gleichen Tag da. Das heißt, nachdem ich irgendwie so um 12 im ersten war, bin ich um 14 Uhr rübergegangen. Das heißt, es war schon so 16, 17 Uhr. Da war es natürlich deutlich voller. Aber alle Tische haben ausschließlich Krams gespielt. Das komplexeste Spiel, was ich auf den Tischen liegen sehen habe, war wirklich Pandemie. Also das auch, ich glaube, sogar mehrfach. Mhm. Ja, die hatten ursprünglich auch mal einen Verkauf. Die haben auch diesen Verkauf nicht mehr. Also da sind noch so ein paar einzelne Teile, die aber auch schon so ihre Jahre auf dem Buckel hatten. Und den Verkauf gibt es auch nicht mehr.
Aber dann lass mich doch mal kurz bitte was nachfragen, bevor du weitermachst. Ja. Kann es dann nicht sein, also das klingt ein bisschen danach, als wäre das einfach auch ein anderes Konzept als das Würfel und Zucker. Denn du hast natürlich, ihr habt natürlich viele Experten, Kennerspiele. Jetzt würde ich A sagen, wenn Experten und Kennerspiele kommen, das dauert aber auch länger. Dann würde ich mich fragen, vielleicht ist deren Konzept kleinere Partyspiele, damit die Leute halt Getränke, Essen konsumieren, Fastfood. Mir haben Betreiber von Brettspielcafés in Mexiko gesagt, dass die auch wirklich nur so kleine, so Partyspiele und so kleine Sachen anbieten. Dazu Fast Food, weil sie sagen müssen, für sie ist ein Brettspielcafé am Ende auch Gastro und das muss sich also rentieren. Ist das dann nicht vielleicht ein Konzept, ein anderes?
Ja, also ich denke auch, dass das exakt so passiert ist. Die haben ja das Next and Lattes auch als Franchise überall hin ausgeweitet und die sind irgendwann den kapitalistischen Weg gegangen. Das war ursprünglich nicht so, das kann ich dir sagen. Wir hatten ursprünglich schon auch den Anspruch, Leute da zu haben, die auch länger Spiele spielen. Die haben aber inzwischen auch ihre Zeit begrenzt. Das heißt, du kannst einen 3-Stunden-Slot buchen und wenn du nicht von vornherein mehr als einen 3-Stunden-Slot buchst und dafür bezahlst, wirst du auch nach exakt 3 Stunden rausgefegt. Es sei denn, du hast mal ausnahmsweise keinen, der direkt nach dir den Tisch hat, dann kannst du auch vielleicht spontan mal länger bleiben. Aber das ist natürlich dann klar, dass du solche komplexeren Kennerspiele, wo du teilweise für den Aufbau schon 15 Minuten, die hast du dann natürlich nicht. Ne? Ich denke auch, dass das damit zusammenhängt. Traurig finde ich es trotzdem und ich persönlich möchte nicht dahin kommen.
Nein, bitte nicht. Sönk und ich waren ja letztes Jahr, nachdem wir auf der GenCon waren, haben wir eine Woche Urlaub in Toronto gemacht und haben auch beide Snacks und Lattes besucht. Und da saßen wir zwischen all den Partyspielern und haben Scythe gespielt. Also,
hattet ihr denn von vornherein 6-Stunden-Slot gebucht, oder?
Nee, wir haben tatsächlich vorher gar nicht reserviert. Wir sind spontan rein, aber konnten, weil wir auch am frühen Nachmittag hin sind, da war nicht so viel los. Danach kamen schon recht viele Leute rein, aber es war sehr laut um uns herum, aber wir haben trotzdem Scythe in unter einer Stunde zu zweit durchgeboxt. Ja.
Also die haben auch, wo Laia jetzt sagt Scythe, also sie haben Scythe da, sie haben Terraforming Mars da und vielleicht so noch 5 bis 6 andere, ja, aber auch durchaus ältere. Mhm. Es sind fast, also mir sind ganz extrem wenig Neuheiten aufgefallen, ganz insgesamt. Wenig Sachen, die jetzt gerade erschienen sind oder so.
Aber einem der 2 Snacks und Lattes haben wir an Wilde Wesen auf Englisch dagelassen.
Sehr schön. Oh, ich glaube, ich habe es gesehen. Ja, ja, ich glaube, ich hab das, ja, die haben das, glaube ich, nicht aussortiert, ja. Also angeblich haben die, zumindest in dem ersten, wo ich war, haben die wohl noch eine Riesensammlung und du kannst sagen, dass du das Spiel XY spielen willst und dann holen die das aus dem Keller. Das
ja, genau, in dem waren wir, wo die dann Keller genau. haben. Ja, ja.
Das haben die auch. Das fand ich auch ein bisschen witzig. Und ich so, ja, und dann geht wirklich jemand bei euch in den Keller und sucht dann das Spiel? Ja, ja, das machen wir dann. Ich so, alles klar, cool, ja. Ja, aber das, was oben steht, ist halt sehr eingeschränkt. Ja.
Witzigerweise dazu, ich habe in Europa relativ viele Brettspielcafés schon besucht und ich glaube, das ist so ein Thema für einen eigenen Podcast mal, Brettspielkonzepte, da nochmal drüber zu quatschen. Aber
ja, das müssen wir vertagen, weil ich nächstes Jahr vorhabe, eine England-Rundreise zu machen.
Ach, steht das jetzt?
Von meiner Seite aus schon.
Dann drücke ich die Daumen, dass das funktioniert.
Ja.
Ja, ich war, wir waren ja, also ganz off topic einmal kurz, wir waren ja in Italien und waren auch in Mailand im Draft von Cranio Creations.
Nice.
Und da werde ich dir privat nochmal berichten, wie es war und dann unseren Zuhörern in einer separaten Folge mal so ein bisschen die Erfahrung von anderen Brettspielcafés in Deutschland, außerhalb von Deutschland mal ein bisschen drüber schnacken.
Ja.
Aber Brettspielcafé ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Gibt's, also du sagst, die haben nicht so die Neuheiten wie wir jetzt. Also bei uns kommen ja die Leute und sagen so, ja, habt ihr das und das schon da? Und wir so, ja, schon da, hat noch keinen Fachhandel, aber das Wutz hatte schon. Habt ihr persönlich, also ihr habt ja berichtet, so von der Messe habt ihr gar nicht so viel gesehen, also auf jeden Fall du la ja nicht, außer halt Prototypen-Area. Aber habt ihr irgendwas mitgebracht? Habt ihr einen Geheimtipp? So GenCon-Releases sind ja auch immer Riesenaufregung. Oh mein Gott. Könnt ihr da was zu sagen?
Also, wir haben auf jeden Fall ordentlich eingekauft dieses Jahr. Letztes Jahr tatsächlich so gut wie gar nichts, aber dieses Jahr haben wir ordentlich eingekauft. Wir haben natürlich ARX gekauft. Das war ja die Neuheit. Und ich habe einen Mitarbeiter von dem Raum von Letter Games überredet, dass er mir nach Feierabend noch einen ARX verkauft, weil am nächsten Morgen erst um 9 wir selber ja Events ausgerichtet haben. Ich meine, so, ich kann hier nicht stehen, wenn ihr dann quasi anfangen zu verkaufen. Dann hat er mir quasi einen ARX geholt und dann drehen wir uns um und dann sitzen da plötzlich der Cole Burle und der Kyle und dann haben die uns, ne, also Spieledesigner, Spieleautor und Illustrator haben uns beide dann das Exemplar signiert und gewidmet. Sehr, sehr cool. Haben wir natürlich fallen lassen, dass wir Kelp gemacht haben. Dann kannten die das natürlich auch, haben uns darüber unterhalten. Das war sehr, sehr aufregend. Das war unser Highlight auf jeden Fall. Thunder Road Vendetta, Deluxe Box haben wir auch mitgebracht im Handgepäck, weil die nicht mehr im Koffer reingepasst hat. Wir haben Faraway mitgebracht, weil wir nicht auf die Kosmos-Variante warten wollten. Wir wollten es vorher einfach schon haben. Und ansonsten, ein paar Kleinigkeiten, glaube ich, aber ich weiß es gar nicht so genau.
Ja, ich habe ganz anders eingekauft. Ich bin vorher schon mit zwei Koffern, einer davon war leer, also ich hatte einen kleinen Koffer im großen Koffer und nur im kleinen Koffer waren meine Klamotten und der große Koffer war leer.
Sehr gut.
Und habe dann, ich habe ganz viel Kleinkram eingekauft. Also ich habe mich in erster Linie wirklich auf die Spiele konzentriert, von denen ich vermute, dass sie es nicht unbedingt auf den europäischen Markt schaffen werden. Das ist hart, also vor allen Dingen, weil ich natürlich dann vor Ort die ganze Zeit recherchiert habe, hat da schon jemand auch mit den Leuten immer geredet habe, habt ihr da schon einen europäischen Partner und da gibt es auch zwei Varianten, entweder eben, dass die Lokalisierung gemacht wird oder eben, dass du einen Vertriebler, also einen Distributor hast, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In beiden Fällen führt es dazu, dass das Spiel auf dem europäischen Markt erhältlich ist. Bis du das dann erstmal alles auseinanderklamüstert hast und dich dann entschieden hast, ob du das Spiel mitnimmst oder nicht. Ja. Genau. Also ich habe einiges mitgebracht. Das ist teilweise schon ziemlich crazy Zeugs, was ich da eingepackt habe. Für das ein oder andere habe ich vielleicht jetzt auch schon so den deutschen Verlag, der sich dafür interessiert. Und ja, das war so mein Anspruch. Also wie ihr seht, ich habe nicht an mich, also ich habe nicht mein persönliches Spielvorlieben da ausgelebt, sondern ich habe wirklich auch da absolut nur in Richtung Café, in Richtung deutsch-europäische Kooperationen etc. gedacht. Und
sehr professionell.
Ja.
Ich finde ja auf jeden Fall, es sollten Verlage dir auch Geld geben dafür, dass du hingefahren bist als Scout. Also ich fände es ja nur fair, wenn die dann wenigstens die Reise zahlen würden. Ich muss mal kurz, weil Laia gesagt hat, dass sie dann plötzlich mit Autor und Illustrator da ja zugange war. Ich finde das total cool. Das ist im Brettspielbereich echt immer so eine Sache, dass plötzlich halt die Autoren, die Illustratoren, wer auch immer da rumlaufen. Und man, also ich habe die oft gar nicht erkannt. Also ich habe mal die Verteidigung von Procyon 3 in Essen erklärt und dann hat sich plötzlich so ein Typ, ich hatte eine Vierergruppe und dann stellt sich so ein Typ an den Kopf des Tisches, aber so richtig die Hände hingelehnt und ich dachte mir, okay, was will der denn? Und hat dann wirklich so ganz nah auch was in die Hand genommen und ich dachte mir, Alter, die spielen gerade. Ich wollte ihn schon wegschicken und plötzlich sagt, ach so, ja, Entschuldigung, ich bin David Turci und ich habe das Spiel designt. Und ja, also ich wollte es mir nur mal anschauen, weil ich habe es noch nie vorher live gesehen und ich war echt kurz davor, den Typen wegzuscheuchen und ihm zu sagen, tut mir leid, aber die spielen gerade. Ich kann hier nicht hier jeden, das ist, du kannst zuhören, aber bitte, ne, Abstand so. Ja, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Also finde ich auf jeden Fall cool.
Ist auch völlig okay, dass man sie nicht erkennt, die Leute. Also ich meine, so krasse Celebrities hat man in der Branche nicht, aber das ist ja eigentlich auch schön. Also wir haben natürlich Cole und Kyle erkannt, weil sie eine Signierstunde hatten. Und es war so umgedreht und so, ah, okay, dann haben wir uns direkt da angestellt, weil wir das gerade gekauft hatten. Mhm. Sonst hätten wir sie auch nicht erkannt.
Ja, also das ist ja allgemein in der
Ich wollte nur kurz sagen, wahrscheinlich würde man vielleicht nur die ganz großen, Jamie Stegmaier würde man wahrscheinlich noch erkennen. Und ich, weil er sehr viele Selfies macht, auch auf Instagram, würde ich jetzt sagen. Aber sonst würde ich sagen, hört es wahrscheinlich auch schnell wieder auf.
Ich glaub, ja, aber der geht auch gar nicht mehr auf Conventions. Hm.
Also grundsätzlich kannst du auf diesen ganzen Messen und Convention schon deine Idole treffen, wenn du weißt, wie sie aussehen. Also sowohl Illustratoren als auch die Erfinder von Brettspielen laufen da einfach ganz frei rum, was wirklich verrückt ist. Also da ist es auch nicht so, dass das dann irgendwie so eine Groupie-Aktion gibt, wo dann alle darauf hinstürzen und sagen so, das ist in dieser Branche überhaupt nicht so glücklicherweise. Ja. Und das fängt auch schon an, wirklich bei seinen YouTube-Vorbildern. Also die YouTuber weisen regelmäßig darauf hin, dass das selbstverständlich gut ist, wenn die Leute sie ansprechen vor Ort und Hallo sagen, weil die ganzen Leute echt zurückhaltend sind und da nicht jeden bespringen. Mhm. So wie in anderen Szenen. Musik, ja. Film.
Man freut sich ja über das Spiel mehr als über die Leute. Genau. So. Und das ist ja auch gut so.
Ich hatte ein lustiges Gespräch in Toronto in so einem Spieleladen. Da war dann so ein, also ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass der so eher so Kenner-Experte ist. Und wir haben dann so hin und her gefachsimpelt. Und der hat dann erzählt so, ja, Eric M. Lang kommt auch ab und zu unseren Spielerabenden. Der ist ja auch aus Toronto. Und ich dann so, ja. Ich spiele auch ab und zu mit Michael Kiesling und Stefan Feld und dann habe ich so ein bisschen so innerlich mal Vergleich. Mit wem hast du schon gespielt? Aber das war's dann auch.
Also ich glaube, der Podcast wird auf jeden Fall als explicit betitelt auf iTunes, aber da können wir jetzt glaube ich auch nichts mehr gegen machen, das kriege ich nicht alles rausgeschnitten.
So oft habe ich, nur einmal fucking gesagt und jetzt Schwanzvergleich, das kannst du ja wohl biepen.
Ja, biep.
Ich bin nicht schuld. Ich hab nichts gemacht diesmal.
Ich meine, was erwartest du, wenn du mich zu einem Podcast einlädst? Das weißt du doch.
Bei jemandem, der genau was auf den Unterarm tätowiert hat, natürlich, ja, genau, nichts anderes.
So, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel von euch gehört und ich würde gern das Thema so ein bisschen abschließen, außer Christian brennt noch irgendwas vollkommen unter den Fingernägeln. Er hebt die Arme, also anscheinend ja.
Ja, weil ich noch eine Frage habe, die jetzt natürlich aus der Reihe fällt ein bisschen und die geht an Laia. Und zwar geht es um die Art von Tischen. Also wenn ich auf die GenCon schaue, jetzt hast du gesagt, da gab es Slots, wo man dann wirklich konkret gespielt hat. Jetzt weiß ich, als jemand, der viel auf Messen erklärt hat und das auch weiter tun wird, dass man teilweise sogar ein bisschen auf so Pitchtische, sogenannte Pitchtische übergeht, wo als Verlag, wo man dann sagt, hey, ihr habt hier den Tisch, da ist das Spiel aufgebaut, vielleicht so halb. Und dann steht da in der Regel jemand und kann euch erklären, wie das funktioniert. Aber ihr könnt es nicht konkret spielen. Wie ist da, erste Frage wäre, wie ist das sonst auf der GenCon, abseits von diesen buchbaren Slots, wo man ja für extra Geld dann in der Regel noch spielt? Und ist das was, was ihr auch vorhabt, vielleicht, oder eine Mischung mit diesen Pitchtischen, Schrägstrich eben normalen Sitzerklärtischen?
Also auf der GenCon ist es so, dass du in der Ausstellerhalle eigentlich gar nicht spielst. Die Stände sind auch nicht wahnsinnig groß. Also ganz kleine Verlage haben natürlich Mini-Stände, aber die großen Verlage haben auch nicht so wahnsinnig große Stände. Und die haben gar keine Tische. Also die haben nur Pitch-Tische, wenn überhaupt. Manche haben sogar nur Verkaufsfläche und das war's. Aber die Verlage haben alle quasi diese Event-Tische, wo Leute dann spielen können. Und dadurch, dass es dann durch ein Ticketsystem organisiert ist und du hast deinen Slot und so weiter, glaube ich, das hilft dir auch, trägt auch dazu bei, dass die Stimmung grundsätzlich entspannter ist, weil da bilden sich nicht unbedingt Schlangen. Die Leute wissen, die kommen dann hin, dann spielen sie, dann gehen sie wieder und dann hat jeder quasi, bekommt jeder das, was er vorher geplant hat, sozusagen. Und wir werden bei uns auf jeden Fall eine Mischung machen. Wir können uns nicht so riesige, große Stände leisten als kleiner Verlag und wollen aber doch zum Beispiel jetzt in Essen doch alle Neuheiten zeigen, die wir haben. Und wir werden ein paar spielen lassen und ein paar werden wir nur pitchen und nur zeigen. Also auch, weil teilweise eine ganze Partie einfach auch sehr lange dauert. So, und wir wissen zum Beispiel bei Kelp, wir haben schon wahnsinnig viel investiert, dieses Spiel zu bewerben und dass die Leute davon erfahren und haben auch sehr viel spielen lassen. Und gerade auf der Spiel ist es so, jetzt wollen wir anderen Spielen ein bisschen auch den also die Chance geben, dass sie besser kennengelernt werden, also unsere Neuheiten sozusagen, die man nicht seit einem Jahr schon kennt, die werden wir eher spielen lassen und Kelp kann man dann sich angucken und mitnehmen. Hoffentlich, wenn es ankommt, bis dahin.
Zu dem Thema, wie sind da die Tische auf der GenCon und die Stände, würde ich auch gerne noch was sagen, was mir aufgefallen ist. Also erstens, diese Tische, an denen man die Spiele spielen kann, sind abseits von der Händlerhalle, wo man die Spiele kaufen kann. Und zwar durchaus deutlich. Also man läuft schon so 2-3 Minuten im schlimmsten Fall, um von dem Stand zu dem Tisch zu kommen und umgekehrt. Die Tische sind in Reihen aufgestellt. An jedem Tisch ist meistens so ein Banner aufgestellt, welches Spiel da zu spielen ist. Und es kann dir passieren, dass du in der Halle mit den Ausstellern an einem Stand bist und dir ein Spiel angucken willst und die nicht mal eine offene Kopie da haben. Und die dann sagen, wir haben hier gar kein offenes Spiel, das ist aber drüben bei den Spieltischen im Abschnitt bla. Und dann im schlimmsten Fall sagst du dann halt so, gut, bevor ich das jetzt kaufe, gucke ich mir das dann da an. Auch das war für mich ultra befremdlich, weil ich so normalerweise nicht funktioniere. Aber ich vermute mal, bei der GenCon wird einfach umgekehrt gemacht. Du spielst erst das Spiel und überlegst dann, ob du es kaufst und gehst anschließend dann in diese Halle zum Kaufen.
Ja.
Es gab ein paar Riesenverlage, die auch durchaus Stände haben, wo du es richtig spielen konntest. Also die ganz, ganz großen Verlage haben auch direkt in der Händlerhalle stimmt, Möglichkeiten ja. gehabt zu spielen, aber das ist...
Aber auch klein, ne? Also
in Relation. Ja, in Relation auf jeden Fall, aber das ist halt auf jeden Fall ein Kostenfaktor. Also mit den Verlagen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das ist ein Riesenunterschied, ob du einen Stand buchst, also Größenordnung XY oder eben ob du diese Tische hast. Und was mir auch aufgefallen ist, und zwar extrem negativ aufgefallen, so dass ich an zwei Ständen wirklich gesagt habe, so Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Die verkaufen auch die Demo-Exemplare, wenn sie welche hatten, an whoever, also wer auch immer die möchte. Du sagst dann halt relativ zeitnah Bescheid, wenn es ausverkauft ist, sagst du dann halt, ja, ich hätte gerne das Demo-Exemplar und dann kriegst du das verkauft und dann ist es weg. Also es ist dann einfach weg. Und ich habe am Sonntag an mehreren Ständen konnte ich mir nicht ein einziges Spiel mehr angucken. Es gab keine offene Kopie mehr, gar nichts. Es gab nichts zu diesem Spiel, weil alles verkauft war. Und ich so, Leute, also okay, wenn ihr die Demo-Sachen verkaufen wollt, klar, macht ruhig. Aber warum sagt ihr dann den Leuten nicht, ja, du kannst das kaufen, aber wir brauchen das noch bis Sonntag um 16 Uhr, um das zu zeigen, weil Sonntag um 16 Uhr macht die Halle zu, also als letzten Tag. Und dass du das dann abholst. Es ist in Essen gang und gäbe und es klappt. Und die Antwort war dann so, ja, aber vielleicht können die Leute das ja so nicht handhaben und dann kriegen wir es im Zweifel gar nicht verkauft. Also das ist so krass, dass sie das allerletzte Exemplar noch unbedingt an den Mann bringen müssen.
Ja, du, die Logistik, Wahnsinn. Die Logistik Wahnsinn. Dahinter ist ja auch teuer. Ne? Alles, was du behältst und zurückfahren musst, ist einfach
aus dem geworfenen Geld. Ja, aber ein Spiel, ne? Also ich meine, wenn du als Verlag 5 Spiele hast, dann nimmst du 5 Spiele, die nehme ich mir doch im Rucksack mit. So keine Logistik.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das habe ich richtig gemacht.
Ich glaube, die Leute konnten von Silke bestimmt noch was lernen. Was ich da noch kurz sagen will, also weil ich ja auch viel bei Verlagen auch arbeite, man muss zur Ehrenrettung der Verlage sagen, wenn man auf Pitchtische übergeht, erstmal gibt es viele Leute, die sowas sogar bevorzugen, muss man sagen, weil einem viele auch sagen so, hey, ich habe gar nicht so viel Zeit. Jetzt gibt es natürlich auch, sagen wir mal, vielleicht genauso viele, die es zwar dann anspielen wollen, aber dann hast du teilweise inhomogene Gruppen, dann hast du ein Spiel, das dauert 2 Stunden, die Messe hat 8 Stunden offen. Dann kriegst du bei dem Tisch dann vielleicht 4 Gruppen, die das anspielen können oder spielen können. Es gibt dann immer Leute, die einen wollen es durchspielen, die Leute finden sich erst am Tisch. Also jeder, der traurig ist, dass er vielleicht irgendein bestimmtes Spiel auf einer Messe nicht spielen kann, bedenkt bitte immer, dass man leider als Verlag nicht so wirklich viel Geld verdient oft und dass diese Messen sehr teuer sind und man halt einfach ein bisschen gucken muss, dass möglichst viele Leute, was ja auch den Leuten zugutekommt, würde ich sagen, das Spiel irgendwie antesten können oder erklärt bekommen. Und deswegen, ja, wenn es so Mischkonzepte sind, bin ich als Erklärer auch immer ganz glücklich. Weil ich muss dazu sagen, als Spieleerklärer bin ich eher so der Typ, der gerne eine schöne Gruppe am Tisch hat und mit denen eine gute Zeit hat. Das ist ja für alle Seiten schön. Und beim Pitchen ist es halt natürlich so, ein Pitch nach dem anderen. Und man versucht immer, dass alles frisch ist. Aber jetzt muss ich ja ehrlich sagen, der 5. Pitch hintereinander ist dann vielleicht nicht immer so frisch wie der 2. noch. Jetzt möchte ich aber an Chris übergeben, der ja jetzt unser Thema GenCon abschließen darf. Und jetzt gibt es noch ein paar Fragen an euch als Individuum quasi. Ja gut, die waren ja auch ans Individuum. Aber naja, ich übergebe mal an Chris, bevor ich aus der Nummer nicht mehr rauskomme.
Ist auch nicht weiter schlimm. Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die ganzen ausführlichen Berichte von der GenCon. Ich persönlich habe jetzt einfach ein viel, viel klareres Bild, was ich mir darunter vorstellen muss. Weil wir, Christian und ich, hatten irgendwie vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, ob wir nicht mal zusammen auf die GenCon fahren, wenn wir berühmt sind oder wenn wir Geld verdienen oder weiß ich nicht was. Aber das ist... Es ist schön, das mal zu hören. Man hat halt selten die Möglichkeit, wirklich im deutschsprachigen Raum mit Menschen darüber zu sprechen, wie die GenCon ist. Also ich auf jeden Fall nicht. Genau, ich weiß nicht, warum Christian es an mich weitergeleitet hat, weil eigentlich kommen jetzt deine Fragen, die du noch hattest.
Gut. Na gut, dann halt ich dachte, ich muss nicht die ganze Arbeit hier machen. Also meine erste Frage wäre an Laia und die muss ich spontan stellen. Und zwar habe ich auf eurer Webseite, ich habe natürlich auf eure Webseite geguckt und habe auch eure Fotos gesehen von euch und habe gesehen, dass da auch Mina, euer Hund, abgelichtet wurde. Soll das heißen, ihr habt ein professionelles Fotoshooting in Auftrag gegeben und dann euren Hund mitgenommen und ein Foto von eurem Hund dort machen lassen?
Nee, diese Fotos, die du da siehst auf der Website, die haben wir selber gemacht, als wir noch ein Studio hatten in unserem Büro. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Aber ja, die hat da mal für 1,5 Minuten stillgesessen und konnten dadurch ein paar Fotos knipsen. Mina ist natürlich eigentlich unser wichtigster Mitarbeiter, unser Chief Happiness Officer. Und die zwingt uns zumindest alle paar Stunden auch mal irgendwie einen Rechner zuzuklappen und mal auf die Straße zu gehen, was sehr hilfreich ist, weil ansonsten, ich würde sonst ja auch gern 12, 13 Stunden am Tag arbeiten, wenn mir jemand nicht sagt, ey, ich muss mal raus. So. Also, es hilft.
Alles klar, gut, das freut mich, dass du dann auch allein durch Mina schon doch ganz viel Spaß bei der Arbeit hast. Jetzt habe ich erstmal eine Frage zu eurem Verlag. Und zwar ist natürlich am Ende, kommt es immer auf die Spiele an. Und ich persönlich, das ist jetzt natürlich, ihr seid meine Gäste. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, also die Spiele von dir fand ich alle eher doof. Aber es ist wirklich so, dass ich sagen muss, dass mir eure Spielerauswahl bisher gut gefallen hat. Vor allem Rebel Princess, weil das Thema natürlich, finde ich, total lustig ist. Und ja, ich auch Stichspiele gerne mag. Da bin ich ja nicht alleine. Silke ist ja ein großer Fan von Stichspielen auch, die da bestimmt auch was Positives zu sagen hat. Jetzt fragen wir uns natürlich, was kommt bei euch noch? Kelp haben wir ja schon drüber geredet. Was habt ihr denn dieses Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr gerne? Was habt ihr denn noch?
Also dieses Jahr werden wir auf der Spiel eine kleine Erweiterung für Rebel Princess dabei haben, mit 3 neuen Prinzessinnen und 6 neuen runden Karten. Ansonsten bleibt das Spiel, wie es ist, aber wir bringen noch ein bisschen mehr Chaos rein. Dann haben wir noch Nebula dabei, das ist ein sehr schönes, puzzeliges Spiel, was ich bezeichne das so, das kannst du gerne nach Feierabend spielen mit deinem Partner oder du also das Spiel hat quasi einen einfachen Modus und einen fortgeschrittenen Modus. Du kannst den fortgeschrittenen Modus dann nehmen und der ist dann schon schön kompetitiv. Dann geht es darum, deine Galaxien zu bilden, Aufträge zu lösen und so weiter. Kennt man alles. Wir machen die Welt ja nicht neu, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel, was im Dunkeln leuchtet. Das ist unser USP. Braucht keiner, aber sieht schön aus. Und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist bei Brettspielen, dass alles sehr, sehr, sehr gut aussieht. Was wir auch noch in Essen dabei haben, 12 Chip Trick, ist auch ein Stichspiel mit Pokerchips. Finden wir sehr cool. Witzigerweise hat uns der Mirko darauf hingewiesen, auf dieses Spiel. Und dann haben wir den Verlag angefragt und dann hatten wir auf der Cruise das mit Silke und Mirko mehrfach gespielt und am Ende dann gesagt, ja, machen wir. Und seitdem haben wir quasi dadurch auch ein Spiel von Mandu bei uns im Repertoire. Genau, Seedrachen haben wir dabei. Das haben wir im April oder März schon rausgebracht. Ist auch ein sehr schönes Polyomino-Drachenlegespiel. Was man ganz schön in der Familie spielen kann. Und natürlich Kelp mit allen Erweiterungen, die wir haben und so weiter. Und genau, unsere Hoffnung ist, dass wir natürlich die Kickstarter ausliefern vor Kelp, was ganz gut aussieht. Ein paar Leute in England kriegen die vielleicht die Woche nach der Spiel, je nachdem, weil leider unsere Lieferung nach England ein bisschen sehr lange im Hafen in China gewartet hat, bis sie geladen wurde auf dem Schiff. Aber ansonsten sind wir gut im Plan und freuen uns, wenn unsere Unterstützer zuerst das Spiel bekommen und wir dann auf der Spiel das einfach der breiten Masse zeigen können.
Jetzt weiß ich natürlich leider, wie viel Druck da immer drauf ist, dass die Spiele pünktlich zur Messe kommen, wie entscheidend das ist, wenn man so eine große Messe hat, wo es auch viel um den Verkauf geht und alles, was damit einhergeht, nämlich auch, dass viele Spiele im Umlauf sind und man auf einen Schlag auch viel Marketing hat, viele Leute drüber reden, so Flutfotos haben oder spielen. Ja, da drücke ich euch natürlich die Daumen, dass alles perfekt funktioniert. Ich habe eine kurze Frage, wenn du gerade Kelp erwähnt hast. Jetzt war das ein sehr erfolgreicher Kickstarter. Ich glaube, das könnte man so postulieren mit 1,4, sagten wir, Millionen Euro, Dollar. Jetzt habe ich erstmal die Frage, in aller Kürze, gäbe es die Möglichkeit, dass man da noch eine Erweiterung macht? Das wäre jetzt erstmal naheliegend, weil es ein sehr erfolgreiches Spiel ist, vielleicht das noch zu erweitern?
Arbeiten wir gerade dran.
Sehr schön, sehr spannend. Okay.
Ja, also mehr kann ich noch nicht sagen, ja.
Ja, das ist ja schon genug. Arbeiten dran. Ich wollte ja nicht für einen Papierkorb arbeiten. Also hoffe ich mal, dass da auch was kommt. Wobei ich sagen muss, ich habe Kelp noch nicht gespielt. Dadurch, dass meine Freundin bei euch arbeitet in Essen, komme ich ja vielleicht noch in den Genuss, das mal zu spielen. Und jetzt habe ich kurz meine andere Frage vergessen. Ah, sie ist mir wieder eingefallen, wie schön. Genau. Ihr habt auch sonst lateinamerikanische Spiele. Das heißt, wir haben zum Beispiel schon über Rebel Princess geredet von Fractal Juegos aus
Chile. Rebel Princess ist aus Spanien. Genau, das ist von Zombie Pay aus Spanien. Die chilenischen Spiele, die wir haben, sind Seedrachen, Nebula und Whispering Woods, was wir nächstes Jahr rausbringen.
Super, da haben wir nochmal was geteasert. Meine Frage wäre jetzt, Entschuldigung für den Fauxpas, meine Frage wäre jetzt gewesen, ist das ein Markt, wo ihr vielleicht ein bisschen intensiver guckt, dass ihr guckt, ist das vielleicht ein Markt, wo noch nicht so viele Spiele hierher schaffen oder selektioniert ihr da gar nicht, sondern schaut einfach nur, was euch vielleicht irgendwie vorgelegt wird?
Gar nicht, was uns vorgelegt wird. Also als wir neu waren, hat uns niemand was vorgelegt. Wir haben gescoutet und geguckt und wir sind witzigerweise auf die chilenischen Spiele gekommen, weil sie von unserem Kelp-Illustrator sind und wir folgen ihm auf Instagram und haben gesehen, was er Neues gemacht hat. Und das fanden wir schön und dann haben wir die angeschrieben. Und somit kam der Kontakt zustande und jetzt haben wir eine sehr enge Partnerschaft. Ja, genau, mit Seedrachen, Nebula.
Das hilft natürlich auch, dass du Spanisch sprichst.
Das hilft auch. Das hilft auch übrigens bei dem Rebel Princess Verlag. Der kommt nämlich ganz aus der Nähe von dem Ort, wo ich geboren bin. Da sitzt der spanische Verlag von Rebel Princess. Ja, und die haben wir auch vor der Messe letztes Jahr auch noch gefragt und quasi alles fertig unterschrieben gehabt. Da waren einige Verlage, haben sich gewundert, warum das Spiel schon weg war.
Ja, also da war ich auch total überrascht, als ich mitgekriegt habe, dass ausgerechnet ihr das macht. Ich dachte so, huch, wie ist das denn passiert? Aber geil. Ja. Und Rebel Princess ist ein Spiel, was tatsächlich die Leute zum Stichspielen kriegt, was ich faszinierend finde.
Das ist ein Einsteiger-Stichspiel.
Ist mega cool, obwohl das halt auch gar nicht so einfach ist, aber dadurch, dass du nicht das Gefühl hast, dass du da ultra krasse Stichspiel-Skills brauchst, um dieses Spiel zu spielen. Und das hat eine unserer Stammgästinnen, die immer gesagt hat, geh mir weg, ich mag keine Stichspiele und so, die habt ihr tatsächlich mit Rebel Princess und 12 Chip Trick zum Stichspielen bekommen. Ja, richtig. Und die spielt jetzt wirklich, jetzt hat sie gerade gesagt, ihr Spiel des Monats ist Anansi. Und ich so, was passiert? Weil das ja schon deutlich komplex ist. Und da habe ich auch echt gedacht, das ist ja krass, dass Rebel Princess da wirklich so viele Leute abholt, ist mega cool.
Ja, das ist echt, das war echt ein Glücksgriff. Es ist auch eine sehr lustige Geschichte, wie wir auf das Spiel gekommen sind. So, darf ich noch erklären? Haben wir noch die eine Minute?
Die haben wir sowas von, auch drei.
Super. Also, der Verlag, der Rebel Princess entwickelt hat, der heißt Zombie Paella. Und die BGG-Liste von Essen kam raus und der Autor von Kelp, Sönke und ich, waren in einem Call, wir hier gerade, wir hatten da gerade irgendwas zu Kelp besprochen und dann haben wir noch so ein bisschen geguckt, ach hier, die Liste kam raus, was gibt's denn da Interessantes, bla bla bla. Und dann habe ich dann in die Runde gesagt, ja guck mal, das ist ein Nachteil, wenn man Wonderboy Game heißt, weil der Name mit W anfängt und man ja ganz unten auf der Liste ist. Und dann meinte ich so, hoho, aber Zombie Paella ist noch hinter uns. Und dann meinte der Autor von Kelp, ja, aber die haben ein lustiges Spiel, Rebel Princess, müsst ihr euch mal angucken. Und daraufhin haben wir uns das angeguckt, lange essen. Und dann dachten wir, ah, oh, witzig, wir hauen den jetzt direkt mal an. Und dann hat er gesagt, ja, könnt ihr haben, die Lizenz, kein Problem. Cool, unterschrieben, ciao.
So. Ja, manchmal braucht es solche Sachen, ne? Ja. Das ist echt schon cool auf jeden Fall, ja. Nice.
Sehr gut, ja, wahrscheinlich kommt man so auch in die besten Spiele.
Chris vielleicht wollte was sagen, Chris. Manchmal. Chris wollte was sagen, Chris. Alles gut.
Nee, ich wollte eigentlich nur einwerfen, dass ich letztes Jahr von der Cruise wieder kam und Rebel Princess zusammen mit Inka und Markus Brandt gespielt habe, das erste Mal, und denen das gezeigt habe. Und wieder kam und meinte, Silke, das ist so ein gutes Stichspiel. Ich weiß noch nicht, ob das einen deutschen Verlag hat, aber wir müssen das für den Shop haben. Und dann gucken wir so und wir so, es macht Wonderbow. So, was? Wie kam das denn? Also so klein ist manchmal die Welt, dass wir beide sehr, sehr überrascht von der Entscheidung waren. Aber ich kann Silke da nur zustimmen. Rebel Princess bringt Menschen zum Stichspielen, die keine Ahnung von Stichspielen haben. Und es macht so unfassbar viel Spaß. Ist eins meiner wirklich mittlerweile absoluten Lieblingsabsacker. Spiele ich mit jedem. Also das war ein sehr schöner Zufall, der uns da ein sehr, sehr schönes Spiel gebracht hat.
Ja, wir hoffen ja auch, dass Rebel Princess es ein bisschen aus der Bubble schafft. Das ist so unsere Hoffnung, so, weil das ist ein Einsteigerspiel sozusagen und das Thema ist auch zugänglich und witzig. Und deswegen hoffen wir, dass es quasi jetzt auch, wenn in der Bubble das schon alle haben, dann kann es einmal raushüpfen.
Also
und dann
die gucken wir mal. Katja aus dem Place in Frankfurt bringt das jetzt auch den Gästen immer am Tisch, ohne zu sagen, dass es ein Stichspiel ist, weil sie hat festgestellt, dass alleine dieses Wort Stichspiel schon so manchmal so, oh mein Gott, nee, das ist mir zu kompliziert. Die sagt halt, die bringt Rebel Princess an den Tisch und sagt, hier ist ein Kartenspiel und wer die höchste Karte hat, gewinnt. Ohne zu sagen, dass das eigentlich das Kernkonzept eines Stichspiels ist. Und da hat sie noch nie gefailt. Also es ist immer so, dass die Leute sagen, ja, es klingt ja super, sieht da voll süß aus und so, lass mal spielen.
Ja, cool. Sehr gut.
Ja, schön. Dann freut mich das, dass das so gut läuft für euch. Jetzt möchte ich auf jeden Fall sagen, erstmal vielen Dank, Laia, schon mal an dich, dass du da warst, dass du Zeit für unsere Folge 1 hattest. Das ist ja doch, ich meine, Chris winkt irgendwie noch in die Kamera, da müssen wir gleich mal übergeben. Okay, keine Ahnung, was er von mir möchte, das kann er gleich selber artikulieren. Und nein, das schneide ich nicht raus, Chris. Das hast du jetzt verbrochen. Jedenfalls, vielen Dank, Laia. Schön, dass du da warst. Natürlich werden wir uns gleich... werden wir uns gleich nochmal gesondert verabschieden. Erstmal bist du herzlich eingeladen für eine weitere Folge, wenn du Lust hast, weil gerade zum Thema Wonderbow, wie macht man einen neuen Verlag, hätten wir dich auf jeden Fall gerne nochmal, wenn du Lust hast.
Na klar, jederzeit.
Sehr schön, vielen Dank. Und jetzt übergebe ich mal an Chris, der mir jetzt erzählen kann, was er denn eigentlich möchte von mir oder von uns.
Er hat nur jemanden zugewunken und du warst gar nicht gemeint.
Das stimmt sogar, weil meine Freundin gerade reinkam und ich ihr mitgeteilt habe, dass wir gerade aufnehmen und sie vielleicht nicht in den Raum stürmen sollte. Aber schön, Christian, ja, ich denke auch immer nur an dich, das ist richtig. Aber ich hab nur eine Kleinigkeit. Wer unsere nullte Folge oder unsere erste Folge schon gehört hat, der weiß, dass ich es liebe, so kleine Rituale oder kleine Spiele irgendwie zu etablieren. Und deswegen, wir sind schon explicit. Also daher, Christian, du kannst mich gar nicht mehr anschnauzen. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel was sagt. Kennt ihr Fuck, Marry, Kill?
Ja.
Ja. Ich dachte mir, also wem es nicht bekannt ist, ist so ein, ja, das spielt man normalerweise mit prominenten Namen, wo man entscheiden muss, mit wem man gern, Christian reibt sich nur die Augen, sehr schön.
Mit wem man gerne mal ein intensives Rendezvous verbringen will, das ist die Kategorie Fuck. Genau. Mit dem man sein Leben verbringen will, das ist die Kategorie Marry. Und wem man gerne von hinten einmal die Schrotflinte ansetzen möchte, das ist die Kategorie Kill.
Richtig. Und ich dachte, wir machen das mal ganz szenetypisch oder genre-typisch mit Brettspielen. Und ich finde es sehr witzig, dass wir gerade zuletzt auf Stichspiele kamen, weil ich das Ganze mal für Stichspiele so ein bisschen vorbereitet habe. Und du, lieber Christian, bist natürlich auch herzlich eingeladen, deine Meinung dazu zu sagen, mit wem du gerne ein Rendezvous hättest, wen du gern heiraten würdest und wen du gerne von hinten mit einer Schrotflinte niederstrecken möchtest. Genau, ich habe 3 Stichspiele vorbereitet. Ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken. Ich habe
jeder die gleichen?
Ja. Okay. Möchtet ihr unterschiedlich? Ich hätte noch ein paar im Repertoire.
Schauen wir spontan.
Okay, gut. Also, ich habe einmal Rebel Princess, die Crew und Cat in the Box.
Nee, das geht nicht.
Und die willst du alle heiraten.
Es ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen. So unmöglich. Ich geh jetzt. Ich muss los.
Schwierig. Also killen will ich keins von denen.
Nee, ich auch nicht. Auf keinen Fall.
Also ich würde natürlich Rebel Princess heiraten. Da geht es ja auch ums Heiraten.
Ja, aber Laia,
also nicht heiraten,
genau, du hast dein eigenes Spiel wohl nicht verstanden. Das funktioniert so nicht. Wer es nicht weiß, man darf in Rebel Princess keine Heiratsanträge bekommen. Deswegen ist das sehr unpassend.
Ja, aber ich will natürlich ganz lange mit Rebel Princess zu tun haben. Deswegen möchte ich Rebel Princess heiraten. Ich glaube, ich würde ein Rendezvous mit The Crew haben wollen. Einfach weil das ganz aufregend sein kann, unterschiedlich. Und so eine übergroße Version gemacht haben, da bin ich nicht so Fan von so übergroßen Versionen. Aber es ist eigentlich auch cool.
Also ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Anwalt. ich möchte, also es ist so, dass ich jederzeit jedem sage, dass wenn mir irgendjemand sagt, du darfst den Rest deines Lebens nur noch ein Spiel spielen, genau eins und nie wieder ein anderes, dann wird es zu 100% die Crew Mission Tiefsee sein. Und daran ändern auch alle anderen super, super, super tollen Stichspiele, die jedes Jahr auf den Markt kommen und die alle wunderbar sind, nichts, weil die Crew Mission Tiefsee einfach die Ultra-Varianz hat. Es ist einfach fantastisch. Und das liebe ich so sehr, dass ich auf jeden Fall die Crew, aber bitte mit der Betonung Mission Tiefsee, heiraten würde und mein ganzes Leben mit verbringen würde.
Ja, ich würde mich auch mal dazu äußern. Ich würde dir da zustimmen müssen. Also für mich ist es die Crew. Die würde ich dann auch auf jeden Fall heiraten wollen. Ach so, was muss ich jetzt mit den anderen machen? Eins muss ich erschießen und das andere sprechen wir jetzt nicht nochmal aus. Okay. Also Rendezvous. Rendezvous. Okay, das Rendezvous, also das Einmalige. Ja, das Einmalige ist auch ein bisschen schade. Also ich mag Rebel Princess wirklich gerne. Für mich ist die Crew da vorne, weil es kooperativ ist. Das sind einfach andere Konzepte und kooperativ ist halt was mir extrem...
Ich mag gar keine kooperativen Spiele. Ich mache dann eine Ausnahme für die Crew. Ansonsten bin ich kein Fan von kooperativ.
Ja, das werden wir, also wir werden Silke noch oft zu Gast haben, kann ich mir vorstellen. Und das werden wir vermutlich noch ein, zweimal hören. Ja, und dann würde ich Cat in the Box wohl leider erschießen müssen. Ich habe es aber noch nicht gespielt, vielleicht auch zu Unrecht. Aber mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer, ne?
Ja, also ich kann weder Rebel Princess noch Cat in the Box erschießen. Ich könnte Leute erschießen, die nicht bereit sind, eines dieser beiden Spiele sich anzusehen, zu spielen. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Kannst auch 2 Dates haben.
Ich bin genau Polyamorie for the win. Also ich würde gerne auf jeden Fall sehr intensive Dates mit sowohl Rebel Princess als auch Cat in the Box, weil sie beides etwas so fantastisch Tolles machen und so außergewöhnlich und cool sind. Aber nee, also die Auswahl war einfach Mist. Warum hast du nicht Wizard gesagt? Also was ist das Problem?
Ja, Wizard würde ich auch nicht killen.
Silke, das Witzige ist, das stand auf der ursprünglichen Liste.
Ja,
ich arbeite schon lange mit dir. Ich kenne dich.
Ja. Was wären denn die Alternativen? Du hast gesagt, du hast eine Alternative.
Nö, ich hätte jetzt improvisiert.
Schade, Schokolade. Aber ich muss unbedingt mal so eine, wirklich so eine Stichspielfolge, auch vielleicht auf Video. Also Mirko ist ja genauso ein Stichspiel-Fan wie ich. Wir nehmen uns da ja nichts. Wir müssen eigentlich dringend mal so hier voll über Stichspiele schwärmen, so anderthalb Stunden lang am Stück. Mal sehen.
Alles klar, das wird auf jeden Fall nicht Folge 2 von Behind Board Games. Da war ich schon mal vor, falls ihr euch jetzt auf diese Stichspielfolge freut. Ich muss kurz dazu sagen, Mirko ist übrigens der Mirko, der im Würfel und Zucker als Erklärer arbeitet. Falls ihn nicht alle kennen, wollen wir noch einmal ein bisschen Kontext geben. Und die Cruise, von der der liebe Chris vorhin gesprochen hat, das ist die Board Game Cruise, eine Fährreise für Brettspieler und Brettspielerinnen. Ich wollte nur ein bisschen Kontext geben für die Leute, die wir hoffentlich vielleicht auch ein bisschen erreichen, so wie, vielleicht meine Mutter oder so, die vielleicht zuhört und von nichts was weiß. Who knows? Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Seid ihr alle, Chris, haben wir gewonnen? Also sind wir durch?
Natürlich, ihr habt immer gewonnen. Es gab keine schlechten und richtigen Antworten.
Ich habe wirklich noch eine Anmerkung zur GenCon, die mir eigentlich wichtig ist. Und das habe ich die ganze Zeit vergessen. Es hätte vorhin viel besser gepasst. Das, was ich an der GenCon am tollsten und am faszinierendsten und am schönsten finde und das ich unfassbar gerne nach Europa importieren würde, sind die ganzen Stände gewesen, die Krams verkaufen, was mit dem Brettspiel-Hobby zu tun hat und keine echten Spiele sind. Also das sind Deko-Sachen, das ist nerdiger Kram. Und das fand ich am allergeilsten und ich hätte noch einen dritten Koffer gebraucht, um für den ganzen Kram. Ja, das hat mich tief beeindruckt und das gibt es in Essen so in dieser Intensität und auch in dieser Fantasie nicht kleiner.
Balaya, dann muss ich dich das fairerweise auch nochmal zum Abschluss, das ist eine gute Abschlussfrage übrigens, gefragen, wenn es eine Sache gäbe, die du von der GenCon vielleicht übernehmen würdest für BerlinCon vielleicht, was wäre das vielleicht? Also ich kann dir auch noch ein bisschen Bedenkzeit geben, indem ich irgendwelche Worte sage, aber jetzt musst du leider doch spontan antworten.
Also ich glaube, das Konzept der Events, die man buchen kann und organisieren kann, also das finde ich, und das nicht nur quasi die Messe-Organisatoren selber die Events ausrichten und sich Panels überlegen und sonst was, sondern dass man die Möglichkeit gibt, Events zu veranstalten aller Art, die dann nicht nur um Uhrzeit XY am eigenen Stand stattfinden, sondern dass man das tatsächlich in ein Programmheft bringt und auf eine Bühne bringt, dass da mehr neben der Messe an sich organisiert wird. Das finde ich ganz toll.
Alles klar, dann möchte ich mich bei euch beiden erstmal ganz, ganz herzlich bedanken und ich möchte euch auf jeden Fall beide nochmal in getrennten Folgen haben. Laia hat ja schon Bock, Silke, du bist auch nochmal dabei, hoffe ich.
Absolut, wir haben auch eigentlich schon ein Thema.
Ja, sind es Stichspiele?
Nein.
Nein, Kaffee.
Da auch nicht, auf gar keinen Fall.
Ja. doch, du musst.
Ja, zum kleinen Hintergrund noch abschließend. Silke hatte, bevor diese Show existiert hat, schon ungefähr Ideen für 3 Folgen, hast du, glaube ich, gesagt. Also es wird mindestens. Auf jeden Fall mindestens, ja, sehr schön. Wir sind der Haus- und Hof-Podcast fürs Würfel und Zucker. Ich glaube, wir können uns gleich umbenennen, ich sehe schon. Jedenfalls vielen Dank an euch beide.
Und es soll nichts mit dem Kaffee zu tun haben, habe ich auch gesagt. Wir haben heute schon viel zu viel über Brettspielcafés gesprochen, meines Geschmacks nach.
Aber ist ja auch interessant.
Ja, die arme Frau musste schon ungefähr 500 Millionen Mal referieren über Brettspielcafés und mal schauen, vielleicht kriegen wir sie noch überzeugt für eine Brettspielcafé-Folge, aber da bin ich noch skeptisch. Ansonsten haben wir reichlich andere Ideen und ich hoffe, ihr hattet alle Freude bei dieser doch, finde ich, sehr sympathischen Folge, zumindest was unsere Gäste angeht, oder Chris?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, ich fand es super interessant, fand es super lieb, mit euch zu sprechen. Und freue mich auf jeden weiteren Termin, den wir wahrnehmen können mit euch. Und auch einzeln natürlich.
Und ich wünsche euch vor allem auch ganz viel Erfolg, diesen Podcast rauszubringen und zu etablieren. Toi, 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 dass es gut läuft.
Ja, vielen Dank. Da hoffen wir natürlich auch, dass es gut läuft. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall noch einiges lernen. Das ist so sicherlich auch ein Prozess. Die Folgen werden bestimmt mit der Zeit besser. Wir werden bestimmt ein bisschen routinierter. Aber ich glaube, wenn wir immer Spaß haben, dann haben das hoffentlich die Leute, die jetzt zugehört haben, heute auch. Vielen Dank an alle, die da waren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das auf Instagram. Wir haben da einen Account, Behind Board Games. Da werden auf jeden Fall neue Folgen gepostet. Dann könnt ihr uns hoffentlich in so gut wie jedem Podcatcher finden und auch auf iTunes, Spotify, Amazon und ich hoffe überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Ja, außerdem könnt ihr uns auch finden auf behindboardgames.de, wo wir auch unsere Folgen posten werden, wo ihr sie theoretisch direkt im Browser hören könntet. Und ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Ich wühle mich, stand jetzt noch ein bisschen durch die Technik und sage jetzt dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.